Ich begrüße Sie zur Vorlesung der digitalen und audiovisuellen Medien Teil 2. Wir fangen an mit der Spielästhetik-Narration. Das ist die letzte Vorlesung im Bereich der Filmästhetik, wenn Sie soweit wollen. Es gibt sehr vieles, was wir besprochen haben, was Sie sehr gut auf Filme anwenden können, beziehungsweise Animationsfilme, wenn Sie an die 3D-Grafik- und Animationsvorlesung denken. Heute noch ein großer Block Narration, der selbstverständlich nicht in dem Umfang behandelt werden kann, wie er es verdient. Das sind ja ganze Semester, die man sich damit beschäftigen kann. Aber so ein paar Grundbegriffe will ich Ihnen vorstellen, die Sie bei der Analyse von Computerspielnarrationen genauso gut verwenden können. Wenig davon ist spezifisch für Computerspiele, vielleicht hinterher bei den nicht-linearen Strukturen. Aber es gilt auch hier, dass man mit den Werkzeugen anderer Disziplinen natürlich sehr gut auch sich an das Computerspiel machen kann. Narrative Elemente dienen dem Erzeugen der Diegese der erzählten Welt. Das ist schon mal der erste Begriff, die Diegese, ich habe das auch schon mal erwähnt. Die Welt, die erzählt wird, mit Erzählung meint man hier so das Ganze, wie es dargestellt wird. Also es muss nicht nur eine verbale Erzählung sein, wie man das sonst kennt, sondern man kann auch mit Bildern erzählen und mit Tönen und auch mit Interaktionen. Die Kernbegriffe sind halt Setting, Story, Plot und Erzählung, der Unterschied, Figur bzw. Character oder Charakter, der Konflikt, das Thema bzw. das Motiv und die Struktur oder die Makrostruktur der Erzählung selber. Es gibt noch andere Klassiker, sowas wie Stimmung und Ton oder Stil oder rhetorische Tropen, die man einsetzen kann. Darauf verzichte ich hier. Wenn Sie sich mit Narration beschäftigen oder beschäftigen wollen, wären das dann mögliche Ergänzungen, die Sie selbstständig nachschlagen können. Setting im Englischen Location and Time, also Ort und Zeit der Handlung, beschreibt, wo eine Geschichte spielt. Ich habe als Beispiel für diesen Vorlesungsteil jetzt mal die Bioshock-Reihe genommen, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden als Thema durchzieht, wenn Sie so wollen, damit ich alles Mögliche festmache. Sie müssen die Spiele nicht kennen, also ich habe jetzt bevorzugt Bioshock Infinite genommen. Es hilft, wenn Sie es kennen, also dann können Sie es anders einordnen, aber die Begriffe selber sind natürlich unabhängig vom konkreten Spiel. Sie sehen hier die fliegende Stadt Columbia von Bioshock Infinite, die auch am Anfang in so einer Exposition vorgestellt wird, also in so einer Overview-Shot, wo Sie dann erstmal die ganze Stadt sehen können oder wie Sie da ankommen und dann so einen Blick haben auf die Grundarchitektur. Und damit weiß man dann auch schon, beziehungsweise spätestens jetzt weiß man dann ungefähr, wo man sich befindet und dann ahnt man auch vielleicht, wie das Spiel weitergehen kann. Das ist das Erste. Sie müssen also immer wissen, wo und wann soll die Handlung spielen. Vielleicht auch ist es ein realer Ort oder ein fiktiver Ort, eine reale Zeit oder eine fiktive Zeit. Bei Bioshock ist es ja so eine Alternate History, das hat es ja in dieser Form nie gegeben, aber es versucht sich dann doch zeitlich in der amerikanischen Geschichte ziemlich genau einzuordnen. Was man auch hieran sieht, sie finden dann in einer der Orte die City of Columbia Historical Timeline, also wirklich so ein Versuch, die Hintergrundgeschichte auch zu erklären. Vom Battle of Wounded Knee 1890, bis es dann wirklich in die Columbia, in die Stadt geht. So, und das meiste davon ist frei erfunden. The Battle of Wounded Knee hat tatsächlich stattgefunden und da sieht man dann auch, dass es sich versucht, in die amerikanische Geschichte einzubetten. Das ist für eine Analyse nicht uninteressant, um die Ereignisse, um die es dann hinterher geht, auch einordnen zu können und vielleicht sogar sie in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen innerhalb der Diegese, die man dann noch verknüpfen kann mit der Zeit, in der diese ganze Geschichte tatsächlich spielt. Das findet man nicht oft in Spielen, dass Spiele ihre eigene Diegese reflektieren. Also sehr häufig finden Sie Zusatzinformationen in den Paratexten, auf Covern oder auf Webseiten, vielleicht auch im Trailer, also irgendwo außenrum rum, wo die Autoren sich selber nochmal äußern konnten, aber gar nicht so oft, also in dieser Systematik, in einer Diegese. Da wird dann eher so die Figur vorgestellt oder deren Biografie oder ein bestimmtes Ereignis hergeleitet, aber nicht so sehr die gesamte Welt erklärt. Man sieht bei Columbia, da waren sie ja mächtig stolz drauf, was sie da geschaffen haben, zu Recht kann man sagen, weil sie ja das sehr liebevoll auch eingerichtet haben, die Stadt. Das sagt wenig über das Spiel aus, aber zumindest die Diegese ist ihnen in dieser Form gut gelungen. Man kann auch, habe ich ja letzten Donnerstag erwähnt, auch prozedurale Hintergrundgeschichten erzeugen. Dwarf Fortress macht es. Ist auch, soweit ich weiß, also es gibt vielleicht noch ein oder zwei andere Spiele, die das auch versuchen, ist eher selten, weil Narration und Prozeduralität, das geht nicht so richtig gut zusammen. Also prozedural heißt, der Computer entscheidet. Sie haben einen Algorithmus und meistens mit Zufallselementen. Und der generiert etwas. Das funktioniert gut bei Leveln oder vielleicht auch bei Figuren. Also es gibt einige Elemente, die kann man sehr schön prozedural erzeugen. Narration gehört in der Regel nicht dazu. Einfach weil es dann so einen Überblick fehlt. Narration hat, gerade wenn es eine künstliche Welt ist, braucht es einen Autor, der so ein bisschen auswählt und dann auch eine Richtung vorgibt und das Thema beachtet etc. Wenn es nicht prozedural, nicht kein Autor hat, dann also weiß man, also wenn es nicht fiktional ist, so, also dann soll es sich an was Realem orientieren und man könnte höchstens Events auswählen aus irgendwie realen Events, die stattgefunden haben. Das wird dann prozedural schwieriger, weil sie dann weniger zu erzeugen haben. Also Sie sehen hier Preparing Elevations, Setting Temperature, also der baut sich das die ganze Welt auf und dann erzeugt er The Age of Myth, je 130, Historical Figures, Deaths, Events, also 56.983 Events sind da generiert worden, die können Sie sich dann alle durchlesen. Das liest sich auch nicht besonders angenehm, so ist es jetzt auch nicht sehr spannend, so wäre es meistens eine Abfolge von Königshäusern und irgendwelchen Kämpfen, wie man das aus langweiligen Geschichtsbüchern kennt, das kann man natürlich hier aufbauen. So, und dann braucht man für die Location noch, also einerseits so, wo spielt die ganze Diägese, so eine Großeinordnung. Und dann eine Einordnung, wo spielt eigentlich die nächste Szene? Szene jetzt eher so im Begriff Theater oder auch im Film, hat man ja die Szene, so eine Location, in der die nächsten Einstellungen gedreht werden oder in denen der nächste Akt stattfindet. Und bei Computerspielen ist das meistens ein Level, der natürlich vorbereitet wird von Leveldesignern und in der Regel auch einen räumlichen Zusammenhang darstellt, den man ja hier bei Bioshock ist das Battleship Bay. Man sieht ja auch schon die Modelle, die hier platziert sind. Und das ist ja Ihre Aufgabe, dass Sie da einerseits den Raum sich anschauen können, andererseits aber auch die Assets sehen und sich eben dann auch würdigen können, was hier an Modellierungsarbeit stattgefunden hat. Wo sieht man bestimmte Signifier, die darauf hindeuten, was ist für eine Zeit? Also man sieht halt weiterhin amerikanische Flaggen. Und Sie sehen jetzt auch hier diesen Blick auf diese Küste, beziehungsweise auf den Strand hier. Eine Küste kann man ja nicht sagen, weil das ist ja eine Stadt in den Wolken und das Wasser fließt dahinter ja auch schon wieder irgendwo runter. Und Sie haben halt dieses Pier, wo eine Traube von Menschen ist. Und wenn Sie da dann reingehen in diese Menschengruppe auf diesem Achteck oder Zwölfeck, ich glaube Achteck, dann sehen Sie halt so eine Musikszene und hier tanzt Elisabeth, das ist eine der Hauptnebenfiguren in diesem Spiel. So, und das wäre jetzt eine Situation. Wenn Sie wollen, ist das eine Einstellung im Film, in der passiert irgendetwas. So, und das müsste man dann entsprechend deuten. Und vielleicht ahnen Sie jetzt auch schon für Ihre Hausarbeit, dass es keineswegs darum gehen kann, dass Sie ein gesamtes Spiel, geschweige denn eine Spielreihe, ich würde gerne über Assassin's Creed schreiben, werde ich dann schon mal gefragt. So, über welches denn da über alle? Ist nett gemeint, aber für eine Analyse geht es mir vielmehr darum, dass Sie so ein Blitzlicht in die Diägese werfen, weil Sie sonst überhaupt nie zur Situationsbeschreibung kommen oder zur Beschreibung einer Szene, wenn Sie so das gesamte Spiel, was einen Umfang von 16 bis 50 Stunden hat, dann können Sie ja mit so dieser Flughöhe überhaupt nicht in die Diägese eintauchen. Was ist eine Situation? Narrativ gesehen ist eine Situation, besteht halt aus so einer Konstellation von Figuren und Gegenständen, die dann durch Ereignisse der Handlung geändert werden. Und dann gibt es Situationen, die die Handlung voranbringen, also in denen irgendwas Substanzielles passiert und andere Situationen, die mehr eine Atmosphäre und eine Stimmung verbreiten. Das wäre so eine Szene. Sie haben ja gerade dieses Rapunzelmädchen gerettet aus dem Turm und die wohnte da seit vielen Jahren alleine, einsam und es stellt sich raus, das ist eine totale Socializerin. Also kaum mit fremden Menschen zusammen fühlt sie sich ganz wohl und stellt sich gerne ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Da merkt man dann auch schon vielleicht so einen diegetischen Bruch, weil es natürlich unglaubwürdig ist, dass so eine junge Frau, die eigentlich nie fremde Menschen kennengelernt hat, weil sie ja in ihrem Turm da eingesperrt war, sich so völlig problemlos unter das Volk mischt. Aber gut, das war natürlich das Ziel, dass sie hohe Sympathien für diese Figur empfinden, weil die so lebenslustig ist und sie selber sind ja der grimmige Shooter, also grimmige Veteran, der sich eigentlich nur mit Waffengewalt ausdrücken kann und im Wesentlichen dann dieses Spiel an ihrer Seite verbringt. So, das wäre was zum Setting. Sie müssen analysieren oder Sie müssen herausfinden, wann spielt es und wo. Meistens findet man die Informationen außerhalb des Spiels, häufig auch im Spiel, weil das Spiel sie ja selber auch verorten will. Was ist die Szenerie oder welche Szenen gibt es und welche Situation haben Sie da? Und Sie zoomen dort rein und nähern sich dann dem Kern der Narrative, nämlich der Story, dem Plot oder der Erzählung. Das sind unterschiedliche, also in der Narratologie sind das unterschiedliche Begriffe. Und das ist auch sehr wichtig, die voneinander zu trennen. Eine Erzählung oder eine Narration ist eine zusammenhängende Menge von Ereignissen. Also es gibt Theoretiker, die sagen, ein Ereignis reicht, der König starb. Ist das jetzt schon eine Erzählung oder eine Narrative? Es ist zumindest ein Ereignis, da gab es wohl einen König und der ist jetzt gestorben. Andere sagen, nein, man braucht mindestens zwei Ereignisse, die miteinander verbunden sind. Der König starb und dann starb die Königin aus Trauer. So, und dann haben wir jetzt schon zwei Figuren, die gestorben sind, aber die eine ist wegen der anderen gestorben. Also es gibt eine kausale Beziehung zwischen diesen beiden Ereignissen. Und das ist so das Minimum einer Erzählung. Das ist jetzt auch keine sehr spannende, aber nichtsdestotrotz haben wir es mit einer einfachen Narration zu tun. Also Sie brauchen Ereignisse. Ereignisse sind Dinge, in denen sich eine Situation verändert. Das kann man ein Ereignis nennen. Irgendwie gibt es, also man kann vorher und nach dem Ereignis, das kann man erkennen und auch voneinander unterscheiden. Die Story ist nun die geordnete Menge dieser Ereignisse in chronologischer Reihenfolge geordnet. Also was ist geschehen vorher, was kommt dann, was kommt danach? Diese Timeline, die wir gesehen haben, das wäre so ein Merkmal einer Story. Da werden wichtige Ereignisse aufgezeichnet. Das kennen Sie von Timelines, in denen dann so die Plotpoints der Geschichte stehen. Wann wurde wer gewählt? Wer wurde wann irgendwie zum Herrscher erklärt? Oder wer hat wann welchen Krieg gewonnen? Das sind alles so Ereignisse, die erzählt werden von Menschen, die ihre Macht legitimieren wollen und die gerne dann auch über mehrere Generationen zurück ausgreifen, um klarzumachen, dass ich heute hier der Chef bin, das ist historisch so gewollt. Und das musste auch so kommen, denn sonst wäre ich auch nicht hier. Das sind Erzählungen, die wir normalerweise kennen, so große Männer und ihre Schlachten. Bilden die Identität jetzt einer Gruppe und das wird dann den Leuten auch beigebracht, dass sie so die wichtigsten Erzählpunkte kennen und die bilden so eine Story. In der fiktiven Geschichte ist es ja meistens kleiner, der Scope. Da haben sie dann auch so als Story den gesamten Ablauf der Diegese. Also wie ist die Welt geworden, was sie geworden ist. Sie unterscheiden die Story von dem Plot. Der Plot ist eine Menge oder eine Teilmenge der Story-Ereignisse in beliebiger Reihenfolge. Beliebig heißt, irgendjemand hat sich überlegt, Ihnen nicht den Anfang der Geschichte zu erzählen, sondern Sie mitten reinzuwerfen. Ein sehr gutes Beispiel sind Krimis. Im Krimi haben Sie die Aufgabe, den Anfang der Story rauszufinden. Sie fangen irgendwo bei dem Mord an oder bei dem Verbrechen und basteln sich dann im Laufe der Erzählung die Story zurecht. Sie müssen die Story rekonstruieren. Oder in anderen Filmen, also wenn Sie so Game of Thrones nehmen, ganz beliebte Serie, da gibt es dann ganz verschiedene Storylines, Story-Arcs, die sich da durchziehen. Also Sie haben viele Figuren, die Sie begleiten. Und Ihre Aufgabe ist es, wieder ein komplettes Bild der Welt in chronologischer Reihenfolge zu rekonstruieren. Wer macht wann was und wie hängen diese verschiedenen Linien miteinander in Beziehung? Und das ist für viele Erzählungen ist das genau auch die Freude, aus dem Plot, also aus dieser ungeordneten Reihenfolge wieder eine Ordnung herzustellen, was dann in Webseiten, also je verworrener der Plot, desto und vielleicht auch je besser die ganze Narrative, desto größer der Community-Einsatz, aus diesem Plot wieder die Story zu rekonstruieren. In Spielen war das lange Zeit fiel das miteinander, weil sie in Spielen im Grunde genommen nur die Zeit so aus erster oder Third-Person-Sicht nachvollziehen, wie sie halt in der Story verläuft. Seit einigen Jahren, also jetzt schon gut 10 Jahren, sieht man verstärkt auch die Erzählstrukturen von von Fernsehen oder Filmen, dass man einfach sagt, okay, wir haben verschiedene Szenen, die dann auch zu verschiedenen Zeiten spielen. Es gibt eine Rückschau, es gibt einen Vorblick, es gibt Alternativen und Sie haben als Zuschauer oder als Spieler dann die Möglichkeit, diese Story zu rekonstruieren. Manche Spiele schaffen das besser, manche weniger gut. Bioshock Infinite hatte eine recht komplizierte Story und Sie kriegen halt immer mal wieder so durch Rückblicke oder Ausblicke etwas, was Ihnen hilft, die Gesamtstory zu rekonstruieren. Also Sie kriegen immer mal ein Ereignis, was dafür verantwortlich ist, dass Sie dann, aha, so ist es, und natürlich einen tollen Twist am Ende, der dann dafür sorgt, dass Ihre gesamte Story-Rekonstruktion sich nochmal neu aufbaut. Auch das ist ja ein beliebtes Mittel in Erzählungen, dass man dem Zuschauer auf eine falsche Fährte lockt oder den Spieler und ihm hinterher dann Ereignisse präsentiert, die man nie so richtig einordnen konnte und die dann dafür sorgen, dass sich die Story irgendwie umsortiert und die ganzen Plot-Ereignisse, die sie aufgesammelt haben, plötzlich in einem neuen Licht erscheinen. So, und das unterscheidet man auch von der Erzählung. Ich komme gleich auf den großen Unterschied. Also wir haben Ereignisse, die sind plotrelevant. Hier sehen Sie was ganz vom Ende, was aber ganz am Anfang erfolgt. Also irgendwie ein Kind wird übergeben und das ist ganz entscheidend für die ganze Geschichte. Die will ich Ihnen jetzt auch nicht aufdröseln, nicht nur, weil es zu kompliziert wäre für die Vorlesung, aber es ist auch nicht notwendig. Ein Ereignis ist etwas, hier sieht man ja eine Situation, in der dieses Kind übergeben wird. Und das ist ganz entscheidend. Und das ist das, was man Ereignis nennt. Und diese Ereignis bringen die Story voran und die werden in Computerspielen gerne in Cutscenes ausgelagert, damit die Spieler nicht die Gelegenheit haben, sich zu versemmeln. Also wenn man jetzt sagt, der Spieler muss jetzt dieses Kind übergeben und er hätte die Möglichkeit, es nicht zu tun, dann können Sie davon ausgehen, dass ein guter Teil der Spieler das gerade nicht macht. When Stanley stood in front of two doors, she took the one on the left. Nicht? Also wenn Sie dem Spieler sagen, du musst jetzt das machen, dann gibt es nicht wenige, die gehen durch die rechte Tür, nur um zu gucken, was passiert. Wenn das aber immens wichtig ist für Ihre Story, dann müssen Sie entweder zwei Stories jetzt öffnen, in der einen wurde das Kind übergeben, in der anderen nicht, oder Sie müssen dem Spieler zwingen, das zu tun, aber wenn Sie ihn zwingen, können Sie ihm gleich die Kamera und die Handlung aus der Hand nehmen und sagen, schau mal, das ist passiert. Und das ist auch das Drama der Spiele, dass es nämlich zusätzlich noch Geschehnisse gibt. Und ein Geschehnis ist etwas, was irrelevant für den Plot ist. Sie erschießen diesen Typen auf dem Platz. Das ist passiert in Ihrer Story oder in Ihrem Plot, den Sie da durch dieses Spiel durchlaufen, aber in der Storywelt kann es passiert sein oder nicht, es spielt keine Rolle. Und das ist, dieses Spiel ist voll davon, wie so viele Computerspiele, von einerseits einer interessanten Narration, also man kann darüber streiten, ob die Plotholes hat oder nicht, aber die ist insgesamt schon sehr komplex aufgebaut und ausgedacht. Aber immer wenn es darum geht, die Story voranzubringen, sagt man dem Spieler so, jetzt guck mal zu, wie das hier weitergeht. Oder du kannst diese Tür öffnen oder du kannst gar nichts machen. Du kannst das Spiel auch jederzeit aufhören. Also macht man die Tür auf und dann geht dahinter was Besonderes los. Also man nimmt dem Spieler jegliche Agency oder Entscheidungsmöglichkeit und Handlungsmöglichkeit, weil man einfach möchte, dass ein bestimmter Plot vorangetrieben wird oder eine Story vorangetrieben und ein Plotpoint generiert wird. Und dort, wo der Spieler Agency bekommt, ist es für die Narration egal. Also du musst jetzt da durch diese Tür und es gibt 10 Gegner und wie auch immer du das machst. Und dann hat der Spieler jetzt plötzlich den Entscheidungsraum vor sich und kann verschiedene Handlungen ausprobieren und Strategien einsetzen und seine ganzen Ressourcen benutzen, etc., etc. Aber auf Sicht für die Narration ist das, was da passiert ist, egal. Ich habe Ihnen ja schon von dieser Ziehharmonika-Ästhetik berichtet, die man auch aus Actionfilmen kennt. Also wo man dann halt jetzt 10 Minuten eine Kampfszene hat oder eine 15-minütige Verfolgungsjagd durch die Stadt. Die ist spannend anzuschauen, wenn es gut gemacht ist und hier vielleicht spannend zu spielen oder eine Herausforderung zu spielen. Aus narrativer Sicht ist aber im Grunde genommen so gut wie nichts passiert. Wenn Sie das erzählen würden, würden Sie sagen, Sie gingen auf Founders Books und mussten auf dem Weg ein paar Feinde besiegen. So, und wenn man jetzt das nicht beschreiben will wie ein Fußballmatch und dann nähert er sich von links und von rechts, kommen 2 weitere, wird er es schaffen. Und das sind aber Geschichten, die will im Grunde genommen, die will man vielleicht einmal hören, aber in der Erzählung selber ist es nicht das, um was es in dieser Narration geht. Und das ist das Drama vieler Computerspiele, dass sie das, was der Spieler macht, aus der Narration rausnehmen, weil es egal ist, und das, was die Narration wichtig macht, dem Spieler rausnehmen, weil er nur was falsch machen könnte. Und das bringt uns dann auch zu den zu den vier Begriffen. Also die Narration ist die zusammenhängende Menge von Ereignissen. Im Hintergrund sehen Sie übrigens die Timeline von Bioshock Infinite. Das ist ja irgendwie multiple Timelines, also die da miteinander in Beziehung stehen. Sie sehen, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben und mit all den Problemen, die sich ergeben, wenn man verschiedene Zeitebenen bringt. Sie sehen in der Mitte vielleicht Timelines 4 bis 123. Wenn Sie sich erinnern an dieses Bild, der schreibt ja Heads und Tails, sie werfen am Anfang des Spiels immer so eine Münze und da stehen dann diese beiden, sie gibt die Münze und er macht da so einen Kreidestrich und immer Heads. Und dann irgendwann dreht er sich um und Sie sehen auf der Rückseite waren einfach schon 110 verschiedene solcher Striche zu sehen. Also irgendwie hat man das Gefühl, egal was sie machen, an dieser Stelle wird immer Kopf geworfen. Man versteht das anfangs überhaupt nicht, was der da macht, warum er diesen Strich macht. Hinterher versteht man, dass er halt, also da diese Geschichte immer und immer wieder erlebt wird, zählt er einfach die Anzahl der Iterationen, weil die beiden halt aus dieser Wiederholungsschleife rausgenommen sind. So, und das sind die Timelines 4 bis 123, in denen was passiert und in irgendeiner geht, nämlich ihrer zufällig, in der sie in das Spiel einsteigen, da ändert sich das nun und sie fangen eben nicht wieder immer von vorne an, beziehungsweise wenn sie sterben, dann fangen sie wieder von vorne an, aber sie werden vorgespult zu dem Zeitpunkt, in dem es weitergeht. Und das Ganze reflektiert so ein bisschen die Art und Weise, wie Computerspiele damit umgehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, zu handeln, naja, indem man einfach eine neue Timeline aufmacht. So, also Sie haben als Narration die zusammenhängende Menge von Ereignissen, die Story ist die zeitlich geordnete Menge und Ihre Aufgabe ist es hinterher, vielleicht aus dem, was Sie erlebt haben, diese Story zu rekonstruieren. Der Plot, auf Deutsch dann auch die Handlung, ist die Teilmenge der Story, eine Teilmenge der Story-Ereignisse in gegebenenfalls veränderter Reihenfolge. Sie kennen das auch, wenn Sie, sagen wir mal, so ein Riesenuniversum wie Star Wars haben. Also Universum heißt ein narratives Universum mit ganz vielen Figuren, mit ganz vielen Locations. Also es gibt ganz viele Settings und auch so einen richtig großen Zeitraum, in dem das Ganze stattfindet. Dass dann andere die Aufgabe übernehmen, die Story zu füllen mit Ereignissen. Also dann gibt es Fanfiction oder weitere Autoren, die das lizenzieren. Und die das dann irgendwie bevölkern und befüllen und erzählen, was passiert ist. Star Wars macht sie jetzt ganz, ganz erfolgreich, verschiedene Story-Ereignisse mit Filmen auszuschäumen. Wie kamen eigentlich die Pläne für den Todesstern? Wo kommt eigentlich die Figur Han Solo her? Um dann die kanonischen Ereignisse, also die Story im Kern irgendwie in den anderen Filmen voranzubringen. Das ist so ein Versuch, wie man eben aus verschiedenen, jetzt zum Teil auch verschiedene Medienproduktionen, gemeinschaftlich eine Story erzählt. So, das wäre dann der Plot, Teilmenge der Story-Ereignisse in gegebenenfalls veränderter Reihenfolge, indem Sie vielleicht am Ende was über den Anfang erfahren oder über einen anderen Anfang, Beziehungen, die Sie so vorher nicht gesehen haben. Und dann gibt es noch die Erzählung als Akt des Hervorbringens eines Plots. Also da wird der Handlungsverlauf mit Ereignissen dargestellt und das können Sie sich auch vorstellen wie so ein Erzähler, der da steht und Ihnen ein Märchen erzählt oder eine Märchengeschichte erzählt, aber nicht abliest, weil das ja im Grunde genommen nur die Wiederholung des Plots ist oder ein Film, der ja jedes Mal in der gleichen Reihenfolge abläuft, sondern in der Erzählung werden dann vielleicht auch neue Ereignisse selten, kann passieren, aber vor allem Geschehen ist hinzugeführt. Was ist eigentlich mit Rotkäppchen passiert, als sie dann in den Wald ging und Blumen pflückte? Warum tut sie das? Und wenn ein Kind das fragen würde, was Kinder nie tun, weil Kinder den immer gleichen Plot hören wollen, aber dann könnte man hingehen und sagen, okay, ich erzähle dir mal, was da passiert ist. Das wird seit einigen Jahren in Filmen gerne gemacht, Origin Stories. Woher kommt die Schneekönigin? Woher kommt die böse Hexe aus Dornröschen? Woher kommt der Zauberer von Oz oder woher kommt Han Solo? Also solche Nebenfiguren oder Figuren, die vielleicht auch wichtig sind, aber die plötzlich da waren, ohne dass man wusste, woher, zu erzählen, wie kam es eigentlich, dass es so gelaufen ist, wie es hier in der Hauptgeschichte dann erzählt wird. So, und da werden dann entweder neue Ereignisse erfunden, dann geht der Streit los, wer darf das, wer darf eigentlich die kanonische Diegese verändern. Disney hat es nach dem Kauf ja von Lucasfilm gesagt, so, alles egal, wir streichen das Extended Universe, wir fangen von vorne an und nett, dass ihr das alle gemacht habt über zwei Jahrzehnte, aber der Kanon, das sind wir. Oder Marvel und DC haben ja dann irgendwann auch gesagt, dieses Superhelden-Universum ist so komplex, alles weg, wir fangen von null an und nicht von eins. Also gab es dann wieder die erste Ausgabe, dann haben sie einfach angefangen oder Star Trek hat es ja auch gemacht, so nach 10 Filmen mit Captain Picard und Captain Kirk, alles so kompliziert. Wir machen einen Riss in der Zeitlinie und wir fangen wieder von vorne an, ein Reboot. Das gibt es schon mal, dass komplexe Storywelten einfach von vorne begonnen werden, weil die Autoren selber die Kontrolle darüber verloren haben oder es ist ihnen zu komplex und dann haben sie gesagt, dann, der Kanon sind jetzt wir und alles andere ist eine andere Zeitebene. So, und das ist so eine Möglichkeit, die sie in Erzählungen haben, also gerade in so einer lebendigen Erzählung, in dem man auf das Publikum reagieren kann und einfach, vom Theater kennen Sie das vielleicht auch, wenn das Publikum besonders intensiv mitgeht, dass man dann einfach noch irgendwas hinzuerfindet. In dem Moment kann man reagieren, die berühmte Co-Präsenz von Schauspieler und Publikum. Aber man muss halt darauf achten, dass man dann nicht den Plot oder die Story gar durcheinander bringt. Also meistens werden keine Ereignisse eingefügt, mit denen man sich hinterher noch rumärgern muss, sondern Geschehnisse. Dinge, die passiert sind, als ich dieses Mal die Geschichte erzählt habe, hat halt Rotkäppchen ein bisschen länger getrödelt und beim nächsten Mal ging es ein bisschen flotter. Für den Fortlauf der Handlung ist es aber eigentlich egal. Genauso wie es egal ist, ob Booker DeWitt in Bioshock Infinite jetzt 10 oder 20 von diesen Schergen erschießt, oder ob er es, also in dem Fall ist, war ja eher selten, ob er sich drum rumschleicht oder wie er es gemacht hat, ob Nathan Drake über oder unter die Dächer gelaufen ist, um zur nächsten Tür zu kommen, ist für die Handlung egal. Und deswegen kann man es dem Spieler auch in die Hand geben, es sei denn, ich bin als Spielentwickler bereit, die Timeline aufzusplitten und sagen, okay, wenn er rechts geht, dann passiert jenes, wenn er links geht, passiert dieses. Wir haben aber dafür auch was vorbereitet. Passiert selten genug. Gut, also das sind diese 4 Begriffe, die Sie kennen müssen, zwischen Narration und Erzählung. Einfach werden zunehmend Ordnung, wird also entweder Ordnung reingefügt, beziehungsweise Unordnung gebracht im Plot oder Dinge reingeschäumt, die für die Handlung selber irrelevant sind. Das nächste große Kapitel, was Sie bei einer Narration analysieren müssen, sind die Figuren, auf Englisch Character und auf Deutsch dann auch gerne Charakter genannt. Also Sie erzeugen einen Charakter, wobei das deutsche Charakter so ein bisschen, es geht ja mehr so um eine Innenwelt einer Figur. Also es wird aber häufig irgendwie synonym verwendet. Also hier ist diese junge Elisabeth, die da in ihrem Turm, damals noch in ihrem Turm lebend und natürlich misstrauisch gegenüber Fremden, die reinkommen. Später wird sie zwanglos mit denen auf der Brücke tanzen. So, was kann man bei Figuren sagen? Jede Menge, auf was Sie achten sollten, wenn Sie eine Figur analysieren, sind die Erzählperspektive. Wer erzählt eigentlich diese Geschichte? Welche Figur ist das? Meistens ja natürlich aus Spielersicht, aber nicht immer. Es kann durchaus sein, dass die Geschichte, nicht das Spielerlebnis, aber die Geschichte erzählt wird aus der Perspektive von anderen Figuren. Wenn Sie an Star Wars denken, den 4. Teil, der wird erstmal erzählt aus der Geschichte der beiden Droiden. Also überall, wo diese Droiden sind, da kriegt man relevante Handlungsplots mit. Das, hinterher weicht sich das dann ein bisschen auf. Aber das war so ein Kniff von George Lucas, hat er aus dem japanischen Film hat er das übernommen, dass man eine Geschichte erzählen kann aus der Perspektive von Nebenfiguren, die halt zufällig immer vor Ort sind, wo die weltumstürzenden Ereignisse stattfinden. Das kann man schauen, ob Spiele das hinkriegen. Meistens ist es in Spielen so, Erzählperspektive ist auch die Heldenperspektive, ist die Spielerperspektive, um den Spielern natürlich auch das Gefühl zu geben, nicht nur, dass sie die Welt voranbringen, sondern dass die Welt auch noch um sie kreist und alles, was passiert, passiert, weil sie dort sind. Man kann sich aber interessantere Erzählungen vorstellen, in denen es nicht immer so ist. Dann das Ensemble der Figuren, die sie treffen. Wer sind Hauptfiguren, wer sind Nebenfiguren? In Narration ist es ja auch immer so, sie müssen eine bestimmte Zeit aufbringen, um Figuren zu charakterisieren. Wie stehen die zu sich, zur Welt, zu anderen? Das kostet Zeit. Zeit, die manche Erzählungen nicht aufbringen wollen oder können. Im Fernsehserien schaffen das inzwischen sehr gut oder Serien, ich glaube von Fernsehen, irgendwann muss man aufhören von Fernsehen zu sprechen, weil es ja viel über Stream läuft. Also Serien über, sagen wir mal, 5 Staffeln, a 12 Folgen, schaffen das ziemlich gut zu sagen, regelmäßig nehmen wir mal eine Folge und stellen eine Figur dar. Oder es gibt ganze Serien, die versuchen, okay, wir haben hier 1 Dutzend Figuren und jede kriegt eine Episode um ihre Hintergrundgeschichte, warum ist sie hier, was ist ihr Konflikt, was sind ihre Ziele, vorzustellen, damit man als Zuschauer ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich in dieser Welt los ist. Kino schafft das gar nicht mehr, weil sie im Kino in der Regel ja gar nicht die Möglichkeit haben, über 120 Minuten so intensiv sich mit den einzelnen Figuren zu beschäftigen. Marvel macht das ja sehr erfolgreich, da kriegt halt jeder einen eigenen Film und irgendwann werden diese Filme zusammengesetzt. Die Handlungsverläufe dort sind natürlich dann zumindest diskutabel, also ob man das auch anders machen kann, aber es funktioniert zumindest finanziell unglaublich erfolgreich. Also das gucken Sie sich an, wer sind Haupt-, wer sind Nebenfiguren. Bei Computerspielen, wir wären ja froh, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen dürften. Also wie intensiv werden die Figuren eigentlich dargestellt? Weil allermeistens sind die Figuren sehr flach. Also es gibt wenig zu denen zu erzählen. Es gibt natürlich den Unterschied zwischen Character und Avatar. Character sind eben pre-designed Characters, Background Stories und Motivations. Also es sind Figuren, die werden Ihnen vom Spiel vorgesetzt und Sie können am besten etwas über Ihre Motive erfahren, aber diese Figuren, die existieren auch ohne, dass es sie als Spieler gibt. Hier auf dem Bild Lara Croft oder Max Payne oder Duke Nukem sind so Figuren, unabhängig davon, wie die jetzt irgendwie ausgestaltet sind im Spiel, aber das sind Figuren, mit denen man auch halt Bilder machen kann und Spiele bewerben. Im Gegensatz zu Avataren, die wirklich leere Hüllen sind, in denen sie sich reinprojizieren können. Player-created characters, Role-playing, Growth, Customization, wo es ja am Anfang, was wir am Donnerstag gesehen haben, dieses Menü gibt, um die erstmal zu erstellen. Und letztlich können sie sich da reinprojizieren und sagen, entweder das bin ich oder das ist eine Rolle, die ich gerne mal spielen möchte oder das bin ich überhaupt nicht. Ich will mal sehen, wie sich das anfühlt. Aber sie können, die haben an sich bringen die eigentlich gar nichts mit. Und irgendwo dazwischen bewegt sich das. In aktorialen Erzählungen wie Filmen, Büchern oder Comics hätten Sie natürlich gerne mehr die auf der linken Seite vorgefertigte Pre-Designed Characters und solche Hüllen im Film, das sind dann halt diese Faceless Goons, also irgendwelche Gegner, die Ihnen da in Scharen irgendwie vorlaufen, aber es ist auch egal, wer die sind, woher die kommen, warum die da sind, meistens sind sie ja dann auch bald wieder weg. Also in die kann man gar nichts reinprojizieren, deswegen ist so ein Actionfilm, in dem einer dann massenweise Gegner umbringt, auch nicht empathiegefährdend, weil sie zu solchen Figuren überhaupt keine Empathie aufbauen können. Sie wissen ja überhaupt nichts über die. Das ist bei Computerspielen ganz ähnlich. Also die Schergen des Gegners, sie sind einfach nur in Dutzenden zu zählen, aber nicht in irgendwie Figurentiefe. So, aber das müssen Sie sich halt rausschauen, was sind Hauptfiguren, was sind Nebenfiguren und warum sind es Nebenfiguren, woran sieht man das? Dann vielleicht die Agency, gibt es Non-Player-Characters oder NPCs, Non-Player oder Non-Playable Characters, NSC heißt manchmal im Deutschen nicht spielbare Charaktere, also aus Rollenspielzeiten kommt das noch so. Mit NPC meint man in der Regel Figuren, die von der KI gesteuert werden. AI, also Artificial Intelligence Control Characters, ist so auf der einen Seite und das andere sind Player Control. Also Free Will heißt, diese Figur erscheint so, als hätte sie einen freien Willen in der Welt, hat den aber überhaupt nicht, weil ja die KI sich darum kümmert. Und Automation ist Player Controlled Character, der wird von ihnen übernommen. Also ist ganz interessant, dass sie zwar einen Pre-Designed Character haben wie Lara Croft, die allerdings komplett unter der Steuerung des Spielers sitzt und wenn der nichts macht, macht die auch nichts. Andere Figuren. Sonic in der Mitte ist eigentlich player-controlled with elements of simulation that provide character. Also bei Sonic, beim ersten war es so, wenn sie nicht spielen, Sonic war ja immer in Bewegung, und wenn sie den Controller zur Seite legen, weil sie irgendwas erledigt haben, dann tappt er erstmal mit dem Fuß so ganz so, wie er da so steht, ungeduldig auf und wenn sie glaub, nach einer Minute springt er einfach runter und das Spiel ist zu Ende. So, dann hat er keine Lust mehr, mit ihnen zu spielen. Und das ist so eine Mischung aus beidem. Eigentlich steuern sie ihn, aber wenn sie ihn längere Zeit nicht steuern, dann übernimmt er halt wieder die Kontrolle. Trico ist noch so ein Ding aus Last Guardian, ist ja eigentlich eine AI-controlled, aber sie können ihn dann im gewissen Maße ja doch sagen, jetzt spring mal dahin oder mach das und irgendwann macht er das ja auch. Ist ja eher wie so ein schlecht erzogener Hund. War aber auch genau die Absicht der Spielemacher, eine Figur in das Spiel einzufügen, die sich anfühlt wie eine eigenständige, selbstständige Figur mit einem eigenständigen Willen. Nichtsdestotrotz aber, die als Unterstützung von Ihnen da beisteht. Habe ich Ihnen in der Action-Adventure-Vorlesung ja auch schon drüber was erzählt. So, das sind also solche Fragen der Agency. Wer kontrolliert hier eigentlich wen? Und das Letzte, was ich Ihnen hier vorstelle, sind die Funktionen der Figur in der Geschichte. Also ist sie Subject, handlungstragend, bringt sie es voran, kann sie handeln oder Object, wird acted upon, also wird mit ihr gehandelt. Dann gibt es den Sender, das ist jemand, der das Subject losschickt, meistens der Mentor, der sagt so, du musst jetzt irgendwie diese Aufgabe erledigen. Dann gibt es den Receiver, an dem du musst diese Aufgabe demjenigen bringen. Du musst sie erfüllen und dann dem oder dem Bericht erstatten. Den Helper, das ist irgendjemand, der dabei unterstützt bei dieser Mission. Und den Opponent, das ist der Gegner, der versucht, diese Mission aufzuhalten. Das ist eine alte Unterscheidung, also die wurde in den 60er, 70er Jahren getroffen, um verschiedene Funktionen von Figuren und der Meinung nach, also Greimar war das, gibt es auch nur diese sechs Funktionen, die jede Figur in einer Geschichte einnimmt, manchmal auch mehrere davon oder wechseln. Es kann sein, dass der Sender dann plötzlich der Opponent ist oder das Object zum Helper wird oder so. Also es gibt da durchaus die Möglichkeit, dass eine Figur mehrere dieser Funktionen erfüllt. Eventuell auch mal eine Funktion unbesetzt bleibt, aber die Idee war, dass man alle Figuren in diese sechs Schubladen einsortieren kann zum gegebenen Zeitpunkt. Und das können Sie auch machen, wenn Sie sich so einen kleinen Abschnitt eines Spiels nehmen und narrativ analysieren, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie mit diesen Begriffen operieren können. Nicht unbedingt jetzt detailliert das komplette Spiel, es wird auch nicht gehen, ahnen Sie jetzt schon, Sie können jetzt nicht Final Fantasy 15 kann man natürlich damit analysieren, aber auf endlicher Zeit in so einer Hausarbeit bietet sich das nicht an. Es ist aber mehr eine narrative Analyse als eine reine Nacherzählung. Dann passiert das, dann passiert jenes. Also so das Aufzeilen der Ereignisse und die Reihung der Ereignisse in irgendeine zeitliche Abfolge. Das ist keine narrative Analyse, sondern eine Analyse des Plots und der Story. Wenn Sie Figuren analysieren wollen, brauchen Sie halt solche Begriffe. Dann brauchen Sie den Konflikt. Was passiert eigentlich in dieser Welt? Person versus Self. Also gegen wen geht eigentlich, also wo, nein, ich habe ein Ziel, die Figur hat ein Ziel und was steht diesem Ziel im Wege? Und da gibt es verschiedene Konflikte. Hier sehen Sie den klassischen Konflikt aus der ersten Bioshock, zum ersten Bioshock-Spiel. Also ein klassischer, also warum klassisch? Na, Sie haben die Treffen auf diese kleinen Mädchen, die halt beschützt werden von großen, Gegnern kann man nicht sagen, aber so von großen Wesen. Und wenn sie die besiegen, dann haben sie die Möglichkeit, aus diesen Mädchen die Energie rauszusaugen, Harvest. Dann kriegen sie eine Währung, die sie brauchen, um stärker zu werden. Oder sie können sie adoptieren, was aber nur heißt, sie befreien sie, die stehen unter dem Einfluss von so einer Seeschnecke und dann können sie die davon befreien und das Mädchen wird ihnen ewig dankbar sein. Das eine ist, sie kriegen eine Währung im Spiel, also sie haben einen ludischen Vorteil, weil sie dann schneller aufleveln können. Das andere ist, sie haben einen narrativen Nachteil, sie haben ein kleines Mädchen umgebracht. Das andere ist, sie haben einen narrativen Vorteil, sie haben in der Diägese ein kleines Mädchen gerettet und einen ludischen Nachteil, sie haben weniger Ressourcen, um sich hochzuleveln. Und das ist so eine Abwägen, was dann in der Literatur häufig als ethischer Konflikt des Spiels aufgezogen wird. Was es im Grunde nicht ist, weil sie ja nur entscheide ich, handle ich als Spieler oder handle ich als Figur in dieser Welt? Ist mir die Erzählung wichtiger als das Spiel oder als Spielvorteil oder nicht? Es gibt inzwischen eine Menge Spiele, die das machen und das gerne so als Ethik verkaufen, weil sie sich halt in der Diägese tatsächlich für eine schlechte Tat und für eine gute Tat entscheiden. Aber die Diägese vernachlässigt dabei häufig, dass sie ja eben nicht als Figur in dieser Welt sind, sondern als Spieler der Diägese nicht angehören und noch ganz andere Entscheidungen treffen müssen, die innerhalb der Diägese vielleicht brutal aussehen, aber innerhalb eines Spiels vollständig verständlich sind. Ein gutes Beispiel wäre beim Schach. Wenn Sie beim Schach Ihre Dame opfern, um einen Spielvorteil zu bekommen oder dann noch zwei Bauern und einen Turm hinterher schieben, gelten Sie als brillanter Stratege und niemand sagt, hat denn mal einer an die Dame gedacht, was der armen Frau gerade passiert ist und ob das nicht überhaupt in Ordnung ist, dass Frauen sich opfern müssen, um den König zu retten. Dass solche Fragen stellt man beim Schach nicht, weil die Figuren beim Schach halt sehr schematisch dargestellt sind und auch keine Diägese mitkommt. Und warum haben sie das gemacht? Naja, um sich spielerischen Vorteil zu verschaffen. Sie brauchen mehr Raum, sie mussten eine Stellung so konstruieren, dass sie vielleicht sogar die Partie gewinnen. Bei Bioshock werden die Figuren narrativ motiviert. Und wenn sie dann so eine Figur opfern, die sie treffen, dann gilt es als barbarischer Akt, dass sie ja hier kleine Mädchen umbringen. Und keiner schaut mehr auf das Spiel, wo es natürlich auch darum ging, Ressourcen zu erlangen. Und das ist so ein Ding, was sich Computerspiele zunutze machen, dass die Präsentationsschicht, also die Grafik, Animation, Voice Acting, inzwischen so realistisch und glaubhaft ist, dass solche Konflikte aufgebaut werden. So, aber was heißt das nun? Sie haben als Spieler einen ganz anderen Konflikt als die Figur. Narrativ wird Ihnen hier ein Konflikt vorgestellt. Sie haben diese Entscheidung zu treffen oder es gibt noch andere Konflikte in der Story. Und ab und an, wie in dem Fall, wird plötzlich von Ihnen als Spieler eine Entscheidung erwartet, die heißt Diegese oder Regeln oder beziehungsweise Gameplay. So, und das kann man analysieren. Ansonsten die klassischen diegetischen Konflikte sind Player versus Society, also einer kämpft gegen die Gesellschaft. No gods or kings, only man. Das trifft man ganz am Anfang. Das ist immer noch der erste Bioshock-Teil. Das sehen Sie am Anfang, bevor Sie dann in diese Stadt Rapture kommen. Und das ist so ein bisschen das Setting, was hier vorgestellt wird, dass Sie sich in einer Gesellschaft befinden, die sich nur auf das Menschliche verlässt und eben keine Götter oder Könige mehr will, sondern die Menschen sind für sich selbst verantwortlich. Und Sie sehen in dem Spiel eine Gesellschaft, in der das alles total schief ging, weil sie sich halt dann dem Drogenrausch ergeben und sich alle in irgendwelche Zombies verwandelt haben. So, und das wäre aber der Konflikt erstmal. Der Spieler kämpft in dem Fall gegen die Gesellschaft, die sich da aufgebaut hat und muss sich dort auch behaupten. Dann gibt es Player versus Nature. Auch das gibt es in Bioshock, wo Sie in so einen Taucheranzug gehen, das ganze Spiel unter Wasser. Sie gehen in einen Taucheranzug und müssen dann mal raus in die Unterwasserwelt. Beziehungsweise hier ist, glaube ich, ein nicht die Unterwasserwelt, aber hier ist es ein so eine Glaskuppel, wo dann Pflanzen wachsen. Aber es gibt in der Unterwasserwelt gibt's durchaus Gefährdungen. Also gibt es irgendwelche Tiere, die sie angreifen oder Pflanzen, die giftig sind. Und da müssen sie sich gegen die Natur behaupten. Andere Beispiele wären Survival Games, in denen sie halt craften müssen, um zu überleben in der Natur, die ihnen eigentlich nichts Böses will, aber die ihnen halt auch nichts Gutes will. Es gibt Player versus Machine Konflikte. Das hat man in Bioshock nicht so oft. Hier ist vielleicht in der Hacking-Szene, da müssen sie halt diese Maschine überbrücken. Es ist aber jetzt nicht wirklich ein narrativer Konflikt, sondern mehr so ein Mini Spiel, ein Puzzle, was sie brauchen, um hier wieder Ressourcen zu erlangen. Es gibt aber Spiele, in denen man sich eher mit, eben nicht mit anderen Menschen, nicht mit Tieren oder Pflanzen rumschlagen muss, sondern mit Artefakten, mit Maschinen, ob es jetzt Roboter sind oder irgendwelche Großgeräte. Und der Konflikt besteht darin, dort seine Ziele durchzusetzen. In Computerspielen gibt es die Player versus Computer, was nicht Player versus Machine ist, weil in der Diegese haben sie es nicht mit Computern zu tun, sondern mit Figuren. Aber in Bioshock oder in fast allen Spielen gibt es einerseits diese narrativen Themen, da müssen Sie halt in der Figur die Figur ihrer Handlungsziele erreichen lassen. Sie als Spieler haben aber auch einen Konflikt, Sie müssen irgendwie gegen den Computer das bestehen. Hier ist so ein Kampf gegen den Big Daddy, also den Beschützer dieser kleinen Mädchen. Und in dem Moment müssen Sie dafür sorgen, dass Sie diesen Kampf bestehen, damit Sie überhaupt in dem Spiel weitermachen können. Und Sie sehen, es steht sehr knapp. So, und dann gibt es bei vielen, aber längst nicht allen Spielen die Möglichkeit, gegen andere Spieler anzutreten in dem Player-versus-Player-Mode. Das ist dann so ein Online-Modus in dem Shooter üblicherweise, dann mit den klassischen Capture the Flag oder Last Man Standing oder was auch immer Modi, die dann nur noch im Setting des Spiels stattfinden. Also Sie haben weiterhin so diese die Umgebung, aber in der Narration des Spiels meistens nichts. Also es passiert einfach überhaupt nicht in der Diegese des Spiels. It never happened. Und dann wird eine Instanz geladen von dem Level und wenn sie fertig sind mit der Map, dann wird die sozusagen wieder gesäubert und kann dann wieder im Hauptspiel oder in einem Kampagnenspiel zur Verfügung stehen. Aber es gibt keine Spuren, dass hier irgendwelche Multiplayer-Kämpfe stattgefunden haben. So, das sind so die gängigen narrativen und auch zum Teil nicht narrativen Konflikte, die man in Computerspielen antrifft. Das ist so auf der Großform. Und die nächste Analyse wäre dann Thema oder das Motiv der Diegese wieder. Also es geht so um die abstrakte Grundidee und den Leitgedanken. Das ist etwas, was ich von Ihnen nicht erwarte, weil das tatsächlich mehr Erfahrung in narrativer Analyse voraussetzt. Aber ich freue mich, wenn Sie das rauslesen können aus einem Spiel. Was ist eigentlich das Kernthema der Erzählung in diesem Spiel? Und zwar auch nicht nur in der Szene, sondern vielleicht in dem ganzen Spiel. Also bei Bioshock Infinite sind wir jetzt hier wieder, hätte man sowas wie American Exceptionalism, also das Besondere am amerikanischen oder Rassismus, wie hier in dem Beispiel, ist ja ganz am Anfang, wo sie aufgefordert werden, ein gemischt rassiges Pärchen, also die sind hier geschnappt worden und ein Weißer, der sich mit einer Schwarzen irgendwie eingelassen hat, Und das geht ja gar nicht in dieser Stadt. Und sie sollen dann einen Baseball werfen, entweder auf dieses Pärchen, um sie halt zu bestrafen, oder sie haben die Möglichkeit, das auf den Schausteller zu werfen, um zu sagen, also ich mache bei deinem blöden Spiel nicht mit. Und das ist erstmal so, haha, ich habe eine Entscheidung, Agency, um mich hier innerhalb dieses Themas zu positionieren, und merken dann, egal wofür sie sich entscheiden, sie werfen den Ball nie, und dann geht plötzlich was ganz anderes los. Aber sie hatten diese Entscheidung getroffen. Oder dann geht es in dem Bioshock Infinite um die Frage der Vorherbestimmung. Gibt es sowas wie ein Schicksal, dem man nicht entkommen kann? Werfen sie wirklich jedes Mal Heads an dieser Stelle? Also ich meine, sie machen es, aber gibt es andere Ereignisse, die man ändern kann oder die man nicht ändern kann? Also das sind solche Themen, die sie in dem Spiel wiederfinden. Es gibt kleinere Themen, so Unterthemen, dass irgendwie man für die Sünden seiner Eltern glatt stehen muss oder dass man das wieder gut machen kann oder also wie sich bestimmte Probleme über Generationen fortpflanzen etc. Das geht jetzt sehr rein in die Diegese des Spiels, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte. Aber auch das können Sie sich anschauen, was sind die großen Themen, was sind die kleineren Themen. Im Deutschen spricht man eher von Motiv und nicht von Thema. Ein Motiv ist dann eher eine konkretere Manifestation dieses Themas. Also man hat Rassismus in Form von solchen Schaustellern oder in Form von bestimmten Figuren, die immer wieder auftauchen als Motiv. Durchzieht es das ganze Spiel, dass sie auf bestimmte Figuren treffen oder auf bestimmte Ereignisse, die sie als manifest rassistisch sich interpretieren können. Und das wäre dann eine Möglichkeit, ein übergeordnetes Thema bzw. wiederkehrende Motive herauszuanalysieren. Schauen Sie mal, ob Sie das hinbekommen. Setzt, wie gesagt, eine Kenntnis, was gibt es eigentlich für Motive voraus, und eine gewisse Erfahrung damit, was ich im zweiten Semester von Ihnen noch nicht erwarte. Wenn Sie aber sowas wie Germanistik, Anglistik, also eine Philologie im Kombifach haben, dann sind Sie ja, oder Literaturwissenschaft, sind Sie ja mit sowas schon vertrauter, dann können Sie das auch gerne unterbringen. So, wir machen weiter in der Struktur der Diegese, und da kommt jetzt etwas, wo sich das Computerspiel von anderen narrativen Medien deutlich unterscheidet, nämlich die Frage der Anordnung. Wir haben ja schon gesagt, eine Story ist eine Anordnung, eine zeitliche Anordnung von Ereignissen. Und in der Regel gibt es nur eine Anordnung in der Realisierung eines Spiels oder in der Realisierung einer Erzählung. Die kann schon verworren sein und über mehrere Zeitreihen gehen, aber wenn Sie einen Film sich das nächste Mal anschauen, in der Regel kann man so, ein schönes Beispiel ist, wenn man dann sagt, jedes Mal entdecke ich was Neues. So, ich habe plötzlich, also erschließen sich mir Zusammenhänge, an die habe ich vorher nicht gedacht. Es sorgt aber dafür, dass sie diese lineare Story einfach, sie füllen Lücken darin, indem sie etwas gesehen haben, stimmt, das würde da reinpassen, und damit wird die Sicht auf die Story irgendwie vielfältiger. Aber die Struktur der Anordnung, so String of Pearls, also wie so eine Perlenkette, die ändert sich dadurch nicht, dass Sie jetzt plötzlich Story Step C einfügen können. Sie haben sich vorher immer gefragt, wie kann man eigentlich von B nach D, es gab noch Step C dazu. Und vielleicht gibt es dann eben eine Erzählung wie jetzt Solo, in denen Sie Story-Elemente bekommen, an die Sie vorher gar nicht gedacht haben oder die nur angedeutet wurden, aber plötzlich erklärt man damit etwas, was man sonst nur als vage Andeutung bekommen hat. Die Struktur aber bleibt linear. Dann gibt es in Computerspielen die Möglichkeit der verzweigenden Story. So, also when Stanley stood in front of two open doors, he took the one on the left. Ich habe Ihnen das ja schon mal gezeigt in der Adventure-Vorlesung. Und Sie als Spieler haben die Möglichkeit zu sagen, ich gehe rechts rein. Und der Erzähler wird ja dann zunehmend auch nervös, weil seine ganze Story durcheinander kommt. Okay, ja, er wollte sich nochmal umgucken, aber dann ging er wieder auf den alten Pfad. Oder der, yes, he was so bad at following direction that it's a wonder he wasn't fired years ago. Also irgendwann wird er ja dann richtig und beschimpft den Spieler, warum machst du mir alles kaputt, hey, ich wollte hier doch irgendwas machen und du bringst mich völlig aus dem Konzept. Und das ganze Spiel besteht dann darin, dass sie mit so einem Erzähler streiten und gucken, ob sie ihm jetzt helfen, seine Geschichte zu erzählen oder auch nicht. Also das ist ja der ganze Charme der Stanley Parable. Und was sie haben, ist tatsächlich auch nicht, es ist irgendwie eine Story, sondern die Story verzweigt. Sie haben Entscheidungen, in der Stanley Parable muss man sagen, ja nur binär, sie machen links oder rechts, sie gehen durch die rote Tür oder durch die blaue Tür etc. Sie haben an bestimmten Orten die Möglichkeit, eine von zwei Entscheidungen zu treffen. Und da entwickelt sich dann die Story weiter und sie stellen fest, es war alles schon geplant von den Spielemachern, weil sie dafür ja schon was vorgesehen haben. Es gibt da ein Level, es gibt Dialoge, die eingespielt werden. Auch das reflektiert das Spiel, also es ist faszinierend genug, aber so rein aus spielerischer Sicht und aus technischer Sicht gar nicht so kompliziert. Die Komplexität ist eher in der Diegese zu suchen. Und Sie sehen ja auch schon solche verzweigenden Stories, gerade so binäre, das geht ja relativ schnell in die Breite. Also nach 2 Entscheidungen haben Sie schon 4 mögliche Verläufe, nach 3 Entscheidungen 8, 16, 32, das geht schnell hoch. Ist immens teuer in der Produktion, insbesondere wenn man davon ausgeht, im Zweifel spielen die Spieler das nicht ein zweites Mal, um sich die anderen Möglichkeiten anzuschauen. Das heißt, ein Großteil unserer Assets wird die Mehrheit der Spieler niemals erreichen. Vielleicht wird jedes Asset von irgendeinem Spieler erreicht, aber ein Spieler erreicht nicht alle Assets. Und wollen wir wirklich so viel produzieren? Die Lösung sind diese Story-Knoten. Also Sie haben die Möglichkeit, sich auszubreiten. Sie haben mehrere Entscheidungen. Gehen Sie in Toad's Apartment oder in Lauren's Apartment? Hier in The Wolf Among Us. So, und dann machen sie etwas und danach passiert etwas. Und sie wissen ja nicht, passiert es, weil ich in Toad's Apartment war oder nicht. Das wissen sie erst beim zweiten Spielen. Und diese Telltale Games sind ja bekannt dafür, dass sie beim ersten Durchspielen dieses Gefühl vermitteln, unglaublich, welche Entscheidung ich hier getroffen habe und wie sich das Spiel entwickelt. Und beim zweiten Mal merken sie, war eigentlich total egal, ob ich das gemacht habe, weil danach, also habe ich vielleicht irgendwie, es gibt noch eine Dialogzeile, die sich geändert hat, aber die Geschichte ging einfach weiter. Und wenn Sie sich das mal anschauen, so Walking Dead, Wolf Among Us, die Storystruktur, da gibt es dann im Netz natürlich entsprechende Diagramme, dann stellen Sie fest, es gibt Entscheidungen, die fließen aber, egal was Sie machen, wieder zu einem Story-Step zusammen, der im Zweifel auch vergessen hat, wie Sie sich davor entschieden haben. Manchmal, wie gesagt, gibt es dann auch so eine Bemerkung, hey, wie war es denn in dem Apartment von Toad? So, und das war es dann. Oder wenn Sie in einem anderen waren, dann fragt er halt, hey, wie war es denn im Apartment von Lawrence? Und deswegen, das Spiel schreibt immer so groß, Toad will remember this, so die Kröte wird sich daran erinnern. Und man weiß nicht, woran sie sich erinnern wird und was das für Konsequenzen hat. Ist extrem clever gemacht, ist nicht zu teuer in der Produktion, weil sie gar nicht so viel Extra-Content generieren müssen und gibt den Spielern beim ersten Spiel dieses Gefühl von unendlich breiter Diegese. Dazu eine andere.
Darf ich jetzt noch eine Frage zu den ganzen Telltale-Spielen? Weil das hat sich die ersten, die sie da ausgebracht haben, quasi dieses Walking Dead und Wolf Among Us, haben sich ja die ersten zwei Folgen wirkliche Entscheidungen gehabt und danach ja nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das bloß als Show-Effekt ist oder erst wenn es spezifiziert wird oder ob es einfach herkommt.
Hier, sehen Sie mal, hier habe ich Character Choice, die echten Entscheidungen in Walking Dead Season 1. Sie hatten Entscheidungsmöglichkeiten, hier ist wieder der Story-Knoten. Dann können Sie einen retten oder nicht, Story-Knoten, dann geht es hier weiter. Und hier teilt sich das dann in Episode 2 auf. Wenn Sie das aber durchlesen, Sie sehen es in der Struktur, ist eigentlich genau dasselbe in beiden, was geschieht. Es gibt so minimale Unterschiede über Episode 2 und 3, die dann hier wieder zusammenfließen. In der Episode 4 haben Sie dann nochmal so, also es ist dieses typische...
Ja, aber es wird ja immer kleiner, also quasi die Entscheidungen, die sich halt dann auch geben.
Ja, aber die Entscheidung selber, also das sieht hier aus, als gäbe es hier viel, aber es ist im Grunde genommen der gleiche Entscheidungsbaum links wie rechts. Und am Ende fließt dann zusammen und Sie haben das Ende. So, das ist so die Telltale-Struktur und das können Sie auf ganz viele Franchises anwenden. Über mehrere Seasons können Sie das machen. Also ist jetzt hier Season 1. Über mehrere Episoden können Sie das machen. Und es spielt sich gut, weil man ja auch so, man hat dann so ein paar Stunden damit zu tun und wartet dann auf die Fortsetzung. Und es wird erst dann auffällig, wenn man es nochmal schaut. Das ist aber dann so ein Wohlstandsproblem. Wenn Sie eine Serie nochmal schauen, dann sind Sie nicht überrascht, dass es Sie wieder genauso passiert wie vorher. Hier ist man dann irgendwie enttäuscht, weil man das Gefühl hatte, der eben wirklich mächtigen Entscheidung, die wirklich Plot- und Story-relevant sind, nur um festzustellen, hätte ich den Jungen nicht gerettet, dann wäre er halt vom Traktor überfahren worden. Oder hätte ich, wenn ich ihn gerettet habe, dann würde er halt später überfahren oder so. Also minimals, dass es sich wirklich hier führt man halt mal eine längere Zeit lang mit, aber dann stirbt er halt später. Und dieses Gefühl hat man aber erst beim zweiten Mal. Beim ersten Mal weiß man nicht, was wäre passiert, wenn ich die andere Option genommen hätte. Und das ist eine schöne Formel, mit der Telltale ja enorm erfolgreich ist, weil sie damit etwas vermitteln kann, was anderen Medien nicht gelingt, nämlich die Vorstellung, als Spieler in den Handlungsablauf einzugreifen. Und das koppeln sie ja dann, wenn sie so an Game of Thrones denken, indem sie eben nicht die kanonische Story nehmen, wo man ja im Grunde genommen weiß, woraus hinausläuft, sondern ich nehme eine Nebenfamilie, die es im Haupt, in der Hauptstory nicht gibt, sodass ich durchaus das Gefühl habe, ich weiß ja nicht, wie ich kenne die Familie nicht, ich weiß nicht, wie es da ausgeht, also habe ich alle Karten in der Hand. Und dieses Gefühl zu haben, man hätte wirklich Handlungsmöglichkeit, das ist der besondere Zauber der Telltale-Spiele, bis man den Vorhang wegzieht oder eben auf die Struktur schaut und feststellt, also es ist halt geblufft. Also ein echt guter Bluff. Aber wie soll es funktionieren, wenn ich gleichzeitig auch noch als Autor den Wunsch habe, es gibt Plotpoints, ich möchte, dass in der Story etwas geschieht. Das ist, wenn ich das jetzt mal weitergehe, es gibt andere Wege, wie sie erzählen können. Das ist diese Open World, was wir ja auch schon in den Vorlesungen hatten, indem sie sagen, es gibt den linearen Hauptstory-Arc, also die Main-Questline, wie das dann heißt, die vielleicht mal aufsplittet, aber im Grunde genommen ziemlich gleich für alle Spieler ist und eine Fülle von Nebenquests. Witcher ist da ja ganz berühmt für diese unglaublich umfangreichen Nebenquests, die manchmal einfach auch reichhaltiger sind als die Hauptquests, was man da entdeckt. So, und da haben sie dann als Spieler durchaus die Möglichkeit, etwas in der Welt, naja, zu verändern, was aber für die Mindquest-Reihe eher irrelevant ist, beziehungsweise wenn es relevant ist, okay, dann mussten sie es tatsächlich mal splitten. Aber es gibt verschiedene Tricks, wie sie es als Autorenteam hinbekommen und dann als Spieleentwickler, den Spielern das Gefühl von großer Freiheit zu geben, ohne dass sie wirklich relevant ist. Dann wird halt da hinten dieses Dorf vernichtet oder auch nicht. Da dieses Dorf aber vielleicht irgendwie überhaupt keine Rolle mehr spielt oder vielleicht in einer anderen Nebenquest nochmal auftaucht, ist es dann auch egal. Und die Hauptquestlinie, das ist die, die dann meistens auch erzählt wird, das ist die, die jeder Spieler auf seine Art erlebt. Oder in Witcher 2 gab es ja, glaube ich, eine frühe Entscheidung, die dann in zwei getrennte Branches führt, die auch wirklich unabhängig voneinander waren. Aber insgesamt war die Anzahl möglicher Entscheidungen jetzt nicht beliebig groß. Und das bringt uns dann auch dazu, wenn Sie mit sowas zu tun haben, und es ist in vielen, also in Rollenspielen ja sowieso, die ja sehr questbasiert laufen, aber auch in vielen Action-Adventure inzwischen so, dass sie Quests analysieren. Hier sehen Sie von World of Warcraft, die ja sehr intensiv diese Queststrukturen auch mit begründet haben. Also Sie müssen wissen, was sind Main- und Side-Quests. Das sind so Begriffe, wenn Sie irgendwie sich da auskennen, das ist jetzt nichts Neues, aber man sollte es halt auf jeden Fall erkennen und benennen können, was sind Main- und was sind Side-Quests, wer ist der Questgeber, also jetzt bei Greimar war das der Sender. Was ist die Bedingung, die erfüllt sein muss, dass Sie die Quest durchführen? Damit können Sie steuern, dass bestimmte Quests oder Aufgaben erst zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels ausgeführt werden können. Gibt es ein Item, was Sie brauchen? Bringe den Brief von A nach B, hole das Diadem der Weisheit und wenn man das dann hat, das ist das Item, um was es geht. Da muss man darauf aufpassen, dass das nicht verloren, verkauft oder vernichtet werden kann. Insbesondere wenn es ein Unikat ist, wenn es natürlich bringen die 6 Kräuter dahin und dann gehen die kaputt oder dann verliert man sie und dann geht man halt hin und holt neue Kräuter. Bei anderen Items muss man darauf achten, dass die nicht verloren gehen können. In welcher Zone wird diese Quest ausgeführt? Auch das ist so ein, naja, bringen 6 Wolfsfälle, da muss ich halt in den Wald, wo die Wölfe sind, gehen, das geht nicht in der Stadt. Was ist das Ziel? Da kann man eine Menge, also gibt eine Menge Questziele, die meisten sind Kill, also bringe irgendwie so und so viel Räuber auf dem Land um. Collect, sammle so und so viele Ressourcen, Items, was auch immer. Deliver, beliefere die Medizin schnell in der Stadt ab. Oder Escort, begleite den Händler durch die Wüste, weil dort so viele Gefahren lauern. Das sind so die gängigen Questarten. Es gibt durchaus andere. Problem ist auch hier wieder, bei einigen davon, wie kontrolliert man das eigentlich? Ich muss ja die Questerfüllung messbar kontrollieren und da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man Quests aufbaut, damit ich solche Messgrößen hinterher habe. Die Belohnungen, die ich geben kann, sind narrative Belohnungen. Ich kriege eine Cutscene, irgendwie etwas passiert in der Geschichte. Ich habe halt ein plotrelevantes Ereignis als Belohnung. Oder luditiv, ich kriege Ressourcen, also über Ludition sprechen wir nächste Woche, also die ganzen Spielregeln. Ich kriege irgendetwas, Erfahrungspunkte, Gold, was ich ausgebe, also Ressourcen in der Spielwährung, Items, vielleicht irgendeinen Wert, irgendwas, was mich als Spiel voranbringt. Oder audiovisuell, solche Vistas, ich sehe dann einfach einen fantastischen Ausblick auf die Welt oder irgendetwas geschieht, was vielleicht gar nicht so narrativ relevant ist, aber ich sehe jetzt endlich mal dieses große Tier, was wir da, den weißen Wal, den wir da seit vielen Quests verfolgen. So, das sind die normalen Quests, die man kennt, Aufgaben, manchmal sind sie Missionen, aber das ist dann eher so dem Branding der jeweiligen Spiele geschuldet. Und die ordnen sich an zu sogenannten Questreihen, häufig. Also dann muss man den ersten erfüllen, damit, auch Questchain genannt, man muss eins erfüllen, damit ich die nächste Quest freischalte. Und damit ist es mir dann möglich, so eine Mini-Narration oder vielleicht auch eine Hauptnarration unterzubringen, weil ich die Reihenfolge kontrollieren kann, in denen diese Quests ausgeführt werden. Und wenn ich dann noch verschiedene von diesen Quest-Chains habe, dann entsteht so eine nicht-lineare Struktur, die man clevererweise aber auch so aufbauen kann, okay, du hast drei Quest-Chains, du musst auch alle drei machen oder zwei davon und dann erst geht es in der Hauptquest-Reihe weiter. Und dann haben sie genau solche Strukturen, die wir eben beschrieben haben, in kleine Stücke so aufgebrochen, dass die Spieler sich auch nicht völlig orientierungslos in dieser Welt bewegen. Hier sehen Sie das Quest-Logbuch, dass man immer weiß, A, was hat man zu tun, was hat man also akzeptiert an Aufgaben und B, wo findet es statt, dann kann ich da drauf gehen, kriege dann auch die Beschreibung, die Items, die Rewards, also da ist World of Warcraft ganz groß drin. Und hat das auch eingefügt, inzwischen ist das Standard, dass man halt immer genau weiß, zu welchem Zeitpunkt was es zu tun gibt. Das ging ja so weit in WoW, dass es hinterher GPS-Systeme gab, also so Module, die sie dann ein Plugins, die sie einladen konnten, die ihnen gesagt haben, hey, wir kennen alle Quests und als nächstes, wenn du viel Geld machen willst, gehst du irgendwie 2 Kilometer nach Südwesten und dort findest du dann die nächste Quest. Und da gab es so einen Pfeil, der auf dem Bildschirm eingeblendet wurde, wie so ein GPS-System, der einen da durch Azeroth geführt hat, was so ein bisschen oder ein bisschen sehr das Spielerlebnis ruiniert, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich nur so ein Ausführer von diesem komischen GPS, der einen da möglichst effizient durch die Welt führen will. Und habe ich Ihnen ja auch erzählt, vor ein paar Jahren hat dann der Erste alle Quests erledigt von allen Rassen und so nach 10 Jahren 8 Stunden täglich spielen. Also da ist schon einiges an Content drin, mit dem man seine Zeit verbringen kann. Die Frage ist halt, ob man das verbringen will und ob die Quests, jetzt bringe ich schon wieder irgendwie, jetzt muss ich wieder neue Kräuter sammeln und neue Wolfsfälle heranschaffen, ob einen das tatsächlich erfüllt, ist so eine Frage. Und inzwischen geht die Tendenz auch dahin, die Quests irgendwie bedeutungsvoller zu machen und nicht einfach nur solche Sammel- oder Kill-Quests aufzubauen, sondern etwas, was einen der Welt näher bringt oder den dort handelnden Figuren. So, und als letztes gäbe es Sandbox-Games, von denen es ja, wie gesagt, gar nicht so viele gibt. Die meisten sind ja dann doch Open World, also mit dem, man kann überall Quests annehmen, aber die sind dann doch schon auktorial vorgegeben. Modulare Welten, eben so wie in Minecraft, wo sie sich ihre eigenen Ziele setzen. Und es gibt natürlich auch eine vom Spiel vorgegebene Abfolge von Aufgaben, die sie erfüllen müssen, wenn sie zu dem Ende, das heißt ja dann auch The End, kommen wollen. Aber im Grunde genommen ist sowas wie Minecraft so ein modularer Aufbau von Mini-Geschichten, wie sie es geschafft haben, im Schatten des Berges zu überleben, wie sie sich dort hinten ein tolles Schloss gebaut haben, wie sie in den Minen Diamanten gefunden haben. Das sind Geschichten, die man erzählen kann hinterher, die das Spiel aber gar nicht unbedingt als Aufgabe formuliert, sondern die man sich selbst formuliert. Und ich habe dann so eine zusammengesteckte Form. Aber es gibt zwischendurch dann auch, so wie hier, so der Übergang ins Ende, gibt es die Möglichkeit, dann bestimmte Ereignisse auszulösen, die irgendwie in der Minecraft-Welt etwas auslösen oder etwas eröffnen, was in dieser Form vorher noch nicht da war. Und das bringt uns dann auch zu dem wichtigen Begriff in Computerspielen, die sogenannte emergente Narration. Wir werden sie noch oft genug mit Henry Jenkins und seiner Narrative Architecture konfrontieren. Das ist ein wichtiger Begriff. Emergenz heißt, es entsteht etwas, was sozusagen das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Gerade so in Spielen wie The Sims, was überhaupt keine Story vorgibt, sondern ihnen eher so Ziele setzt, beziehungsweise ihrem Sims. Ihr Sims würde sich gerne als Künstler verwirklichen oder er träumt davon oder sie zu heiraten. Und ihre Aufgabe ist es, die Wünsche dieser Sims zu erfüllen. Und dabei entsteht etwas, was man als Erzählung interpretieren kann. Also im Grunde genommen eine Narration, ohne dass ein Autor dahinter steht, der sich das vorgenommen hat, dass in dieser Reihenfolge diese oder jene Ereignisse passieren. Das sind aber bei vielen Spielen die erinnerungswürdigsten, weil man das Gefühl hat, das habe ich erzählt oder ich habe es hervorgebracht und ich kann es hinterher erzählen. Und diese Transformation von Spielerlebnis in Erzählung. Das ist die sogenannte Player Story. Das kennen Sie interessanterweise aus ganz anderen Spielen, so Fußball oder jetzt ist ja Weltmeisterschaft wieder demnächst. Und da wird wieder jede Menge emergente Narration sich ergeben, weil Fußball als Spiel völlig narrationsfrei erstmal ist, also was das Regelwerk angeht oder Schachweltmeisterschaft. Das Regelwerk gibt keine Narrative vor, aber es entstehen Situationen, über die man reden möchte, zumindest manche Menschen, und das dann möglichst auch in der Öffentlichkeit. Und das ist sowas, was man auch emergente Narration nennen kann, die aus einem dynamischen System eine Erzählung machen. Und das nennt man auch Player Stories. Manche, so wie EVE Online, ist ja so ein Spiel, was bekannt ist für seine epischen Player Story Arcs, also wo dann irgendwie die Fraktionen gegeneinander antreten. Es gibt in EVE Online, ist so ein Multiplayer Online Game, gibt es keine Questlinien, es gibt nur das große Universum und so viele Spieler, dass die sich zu Gruppen zusammenschließen, die gegeneinander Krieg führen, um die Vorherrschaft in der Galaxis zu erobern. Und daraus entstehen dann einerseits so kleine Geschichten, ich musste den ganzen Tag in den Minenfeldern der Asteroiden nach Erzen arbeiten. Das sind so, wenn Sie so das kleine Licht am Anfang sind, oder wenn Sie dann so eine Fraktion befehligen oder in den Krieg ziehen, dann gibt es eben epische Schlachten zu berichten, die auch verfilmt werden sollen. Also es gibt seit vielen Jahren das Gerücht, dass irgendwann mal so eine Serie entsteht über Player Stories von EVE Online, aber es gibt zumindest schon Bücher, Webseiten etc., in denen solche Stories aufgelistet werden. Und das ist etwas, was eigentlich nur Spiele schaffen, emergente Narration, weil sie es in solchen mit Systemen zu tun haben, die Ereignisse produzieren, also irgendwie relevante Ereignisse, die irgendetwas in der Spielwelt verändern, die im Grunde genommen nichts anderes sind als Story-Ereignisse und die sie auch in eine Reihenfolge bringen, weil sie sie ja zeitlich erleben und daraus dann eine Geschichte erzählen können, beziehungsweise sich selber erzählen. Das geht inzwischen so weit, also inzwischen seit 20 Jahren, muss man sagen, geht das so weit, dass es prozedural erzeugt wird. Also FIFA 98 hat damit angefangen, den Kommentator einzufügen, der ihr Spiel, wie sie sich da auf diesem virtuellen Fußballfeld verhalten, ihr Spiel kommentiert, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Der Wunsch ist bei FIFA und bei diesen ganzen Sportspielen, ist es ja nicht, das Sporterlebnis zu rekonstruieren, sondern das Zuschauererlebnis, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Habe ich Ihnen ja schon bei der Filmästhetik gesagt, auch die Kamera, die dann versucht, also Defekte, na, was heißt Defekte, aber so die typischen Probleme der Optik einzufangen, Linsenreflexionen, Unschärfen, Verwaschungen, Bewegungsunschärfen etc. Also alles, was ein Computerbild per se erstmal nicht hat und mühsam reingerechnet werden muss, damit der Spieler das Gefühl hat, hey, es sieht aus wie im Kino. Und bei Sportspielen soll es halt aussehen wie bei der Live-Übertragung. Und dazu gehören Fangesänge. Inzwischen können Sie in diesen Spielen ja Fangesänge konfigurieren. Es gehört aber auch die Sportberichterstattung dazu. Also Journalisten, die es schaffen, was auf dem Feld passiert, in eine Narration zu übersetzen, die spannend ist, ereignisreich. Und irgendwie, also aus einer Zeit, als viele Menschen Fußball am Radio mitverfolgt haben, irgendwie das Gefühl, ich bin dort vermittelt, ohne dass man Bilder sieht. Und das gehört zum Sporterlebnis dazu. Das werden wir im Sommer ja dann wieder zur großen Freude aller, weil überall stehen dann diese Leinwände draußen. Und in keiner Kneipe kann man mehr sitzen, ohne dass irgendwo diese Spiele gesendet werden und das entsprechend lautstark kommentiert wird. Das gehört dazu aus einer narrativen Sicht, aus einem eigentlich kontingenten Ensemble von Ereignissen eine Narration zu erzählen. Irgendeine Fortsetzungsgeschichte, die vielleicht auch über das ganze Turnier aufrechterhalten wird. Dann wird eine Figur rausgegriffen, manche eignen sich besser als andere, die hatten besseren Star-Value oder die flirten mehr mit der Kamera. Und dann kann man die nehmen und einfach mal über das ganze Turnier begleiten, weil Menschen Erzählungen brauchen. Menschen lieben Systeme, aber sie hätten auch gerne Erzählungen, die diese Systeme mit Sinn versorgen. Sie sehen das bei Shoutcast, das ist ganz ähnlich im E-Sport, wenn dann irgendwie so Teams spielen League of Legends, was ja ein schwieriges Spiel ist, wenn man es nicht kennt, da irgendwas, oder Starcraft, da wuselt überall alles rum und es ist sehr schwierig, da reinzukommen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also es macht es als Publikumssport sehr schwierig, weil es einfach gar nicht so einfach ist zu verstehen, was passiert, ähnlich wie American Football. Das verstehen Europäer ja auch nur, wenn sie es halt mal wirklich bewusst und absichtlich gelernt haben. Ansonsten passieren da Dinge, die man also irgendwie in der Regel nicht einordnen kann. Und da helfen dann solche Berichterstatter, die zumindest das, was da geschieht, mit Sinn irgendwie versorgen. So, da kommen wir noch drauf. Wir haben ja noch eine Vorlesung über Sportspiele, da stelle ich Ihnen das auch mal vor. Ist aber ein ganz bewusstes Mittel, um aus einem traditionell nicht-narrativen Spiel eine Narration abzugewinnen. So, und dann schaut man sich an, neben den Strukturen des einzelnen Spiels, also irgendwas zwischen linear und komplett player-emergent, also es gibt noch nicht mal vorgefertigte Ereignisse, also die lineare Story, da habe ich die Ereignisse und die laufen in der Reihenfolge, wie ich das gerne hätte, über Nicht-Linearität, ich kann mich entscheiden, über Open World, wo ich sogar also längere Story-Arcs verfolgen kann oder mich in Nebenquestlinien verliere, bis hin zu Spielen mit emergenter Narration, wo die Ereignisse durch den Spieler erstmal erzeugt und dann auch noch in die Reihung gebracht werden. Das würde sich dann auf ein Spiel beziehen. Und darüber kann ich mir bei einer Spielereihe auch noch die narrativen Makrostrukturen anschauen. Also wie hängen einzelne Spiele zusammen? Das sehen Sie hier. Hier sehen Sie System Shock 1-2 und dann die Spiritual Successor Bioshock 1-2 und Bioshock Infinite. Die DLCs habe ich jetzt mal rausgelassen. Das sind so Begriffe, die man aus der Spielewelt kennt. Entweder der spirituelle Nachfolger heißt, wir behalten die Spielmechanik oder große Teile der Spielmechanik und retheme, also wir neues Setting, neue Figuren, im Zweifel auch neue Konflikte. Aber der Kenner der Reihe wird sofort erkennen, dass es sich um ein Spiel dieser Schockreihe handelt. Das heißt ja auch im System Shock und im Bioshock, also der Name zumindest blieb ja zum Teil erhalten, liegt meistens daran, dass Teile des Produktionsteams wechseln oder Teile werden halt in das neue Spiel mitgenommen. Man hat die Lizenzen nicht erworben, aber hätte gerne nochmal so ein Spiel wie System Shock, durfte es aber nicht machen, also macht man einfach was Neues. Und Ken Levin hat ja nach Bioshock Infinite seinen Laden geschlossen, weil es nicht so erfolgreich lief, wie er sich das gehofft hatte. Und mal gucken, was als nächstes kommt und ob er die Schock-Reihe fortführt oder was völlig Neues macht. So, und solche, was gibt es für Möglichkeiten? Sie können Einzelspiele haben, die stehen für sich. Outcast 99 wäre so ein Beispiel, habe ich Ihnen ja von erzählt. Fantastisches Spiel für seine Zeit und auch heute noch, also ist schlecht ansehbar, aber immer noch gut spielbar. Also es sieht schon merkwürdig aus, so mit seiner Art und Weise Welten zu erzeugen, aber die Spielstory selber ist jetzt irgendwie nicht schlechter als das, was wir heute kriegen. Und als Zeitdokument ist es auf jeden Fall empfehlenswert, aber es gab mal den Versuch, einen zweiten Teil zu machen, ist aber nie was draus geworden. Dann gibt es Sequels, Prequels, Interquels, wie es heißt, also ein Sequel ist die Fortsetzung davon, so wie Last of Us Teil 2 jetzt demnächst rauskommt zu Last of Us Teil 1. Es gibt Prequels, kannte man aus Kino, also ganz berühmt waren ja die Star Wars Prequels. Nach Teil 1, 2, 3 gab es plötzlich Teile 1, 2, 3 und wir stellten fest, dass die bisherigen 1, 2, 3 eigentlich 4, 5, 6 hießen. Und es gab eine Zeit davor und stimmt, das wurde immer schon angedeutet, dass es eine Zeit davor gab und die wurden dann irgendwie ausgearbeitet. Und das Interessante bei Prequels ist ja gar nicht das offene Ende. Man weiß ja, wer zumindest überleben muss, weil er in der schon bekannten Fortsetzung auch wieder auftaucht. Aber die Frage ist, wie schaffen Sie es eigentlich, das, womit der nächste Teil beginnt, so zu erzeugen, dass es auch alles irgendwie zusammenpasst? Das ist das Spannende im Prequel, wie man, und eben natürlich Figuren, die dann später nicht mehr auftauchen, was wird aus denen? Verschwinden die? Sterben die? Wie geht es eigentlich mit denen weiter? Und das wäre das Prequel und das Interquel, was mehr so ein methodischer Begriff ist, ist, man füllt Lücken aus, die in der Hauptstory entstanden sind. Left Behind ist ja so eine Mischung, wir haben in Left Behind zwei Handlungsfäden. Das eine ist Prequel, nämlich die Vorgeschichte von Ellie, also ein Teil der Vorgeschichte von Ellie. Was hat sie eigentlich gemacht, bevor sie da gefunden wurde und bevor sie als Retter der Menschheit gehandelt wurde? Und ein Interquel, was ist eigentlich passiert zwischen Joels Verwundung und seiner Heilung? So, und diese beiden Handlungsfäden laufen immer abwechselnd ab. Also wenn Sie mal Last of Us gespielt haben, Left Behind ist sehr empfehlenswert, weil es gerade aus spielästhetischer Sicht vieles richtig macht und viele interessante Techniken benutzt, um sowohl narrativ als auch ludisch wirksam zu sein. Dann gibt es, kennt man auch gerade aus Fernsehserien, die sogenannten Spin-Offs. In Fernsehserien nimmt man besonders beliebte Figuren, Sheldon Cooper, und gibt denen eine eigene Serie, weil das Publikum die so mochte und vielleicht sind das auch, sie sind der Grund dafür, dass die Leute diese Serie gucken vor allem. Und wenn das funktioniert, dann gibt man erfolgreichen Nebenfiguren eine eigene Serie und sogenannte Spin-offs, um entweder deren Handlung, also manchmal nimmt man sie dann aus der Hauptserie raus, also die verabschieden sich da und gründen jetzt ihre eigene Kanzlei oder ihre eigene Praxis. Und dort kann man das dann irgendwie weiterverfolgen. Gibt es in Computerspielen nicht so oft. Tales from the Borderlands wäre jetzt so ein Beispiel, eher so eine Adaption von Telltale, die sich ja gerne an erfolgreiche Franchises heften und dann eigene Spiele draus machen, was man als Spin-off bezeichnen kann. Ansonsten achten die Firmen massiv darauf, dass ihre Franchise bei sich bleiben. Und ich weiß nicht, ob mal das Mushroom Kingdom, also diese ganzen Mario-Spiele, also Spin dann irgendwie Toad kriegt seine eigene Geschichte oder Yoshi kriegt seine eigene Geschichte. Das kann man auch als Spin-off bezeichnen. Dann gibt es die Episodenform seit auch einigen Jahren. Sehr erfolgreich, Tales of Monkey Island. Also wie gesagt, Telltale ist da immer ganz vorne. Es gibt dann verschiedene Spiele, die das auch versuchen, dann zu sagen, wir geben nicht ein Spiel für 60 Euro, sondern wir geben vielleicht 6 Episoden für jeweils 15 Euro und dann kommt in der Summe noch mehr bei rum, auch wenn die Spielzeit ungefähr dem entspricht, was ein Spiel macht. Aber dass man so ein bisschen auch darauf reagieren kann, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an, dass die Spieler dabei gehalten werden und über den Verlauf eines Jahres sich dann sich halt diese verschiedenen Episoden kaufen oder man kann den Season Pass kaufen und dann kriegt man die halt sozusagen im Abo, wenn sie dann veröffentlicht werden. Also verschiedene Vermarktungsmodelle, der ist sowohl eine wirtschaftliche Entscheidung als auch eine narrative Entscheidung und so ein bisschen den Versuch, die Franchise längere Zeit in der Aufmerksamkeit der Presse und der Spieler zu halten, indem man sagt, okay, man nennt das ja dann auch Season 1, Season 2, also dass man so ein bisschen wie in den Serienformaten mit solchen Staffeln Metaphern spielt. Und als letztes, was allerdings viel zu selten geschieht, sind die Transmedia Storytelling, was aber vielleicht gerade für diese Studiengänge hier interessant ist, nämlich die Kombination verschiedener Medien, also Mediengattungen. In dem Fall von Defiance wurde parallel eine Serie ausgestrahlt, die allerdings nur mäßig erfolgreich war und ich glaube nach 3 Staffeln dann auch eingestellt wurde, 2015. Und parallel dazu ein Online-Multiplayer-Game veröffentlicht wird, was immer noch erfolgreich läuft, also wo es eine Menge Content gibt und was immer noch eine genügend große Player-Base hat, dass es sich lohnt, da irgendwie reinzugehen, ist Free-to-Play. Also man kann sich das durchaus auch anschauen. Und das nennt man jetzt aus so einer narrativen Sicht Transmedia-Storytelling. Über verschiedene Mediengattungen wird am gleichen Universum gearbeitet. Und das ist was anderes als das Spiel zum Film, wo der Film der Kanon ist und das Spiel dann entweder ikonische Momente des Films nachvollziehen kann oder vielleicht irgendwas in diesem Spiel passiert, was aber im Film niemals auftaucht. Die Idee war hier, dass beide Welten an der gleichen Storywelt arbeiten, also die gleiche Diegese hervorbringen und man die Welt nur versteht, wenn man beide Werke rezipiert. Also man versteht bestimmte Plotpoints in der Serie nur, weil sie in dem Spiel stattgefunden haben und umgekehrt. Sodass es durchaus eine Herausforderung ist, wie kann ich eigentlich sowas Sequenzielles wie eine Serie, wo ich ja weiß, Staffel 17 wird im August gesendet, wie kann ich das eigentlich in einem Spiel, wo ich nicht weiß, manche Spieler verbringen da 40 Stunden die Woche, manche nur 2, also die erleben ja gar nicht die gleichen, auch selbst wenn es questbasiert ist, die gleichen Szenen zum gleichen Zeitpunkt, wie kann man damit umgehen? So, und das war so der Versuch. Problem ist, dass ihnen die Serie zu schnell eingebrochen ist, weil sie nicht so erfolgreich war, sodass man im Prinzip die Diegese in diesem Medium nicht mehr fortführt. Es gibt immer mal den Versuch, aber so die Hochzeit von Audiovision und Spiel oder jetzt von Film, Fernsehen und Spiel ist immer nur so halb gelungen. Es gibt mehr Scheidungsgründe als Partnerschaftsgründe, sodass man immer mal im Grunde genommen sagt, ich mache jetzt einen Film zum Spiel, so Assassin's Creed The Movie, oder ich mache das Spiel zum Film, aber die beiden Diegesen werden ansonsten eher getrennt gehandhabt. Kann man aber mal probieren und ich glaube, es wird auch künftig eher stärker werden, weil die Spiele ja die Tendenz haben, auch zu ausgreifenderen Spielwelten. Also der Wunsch ist ja, dass sie möglichst lange in so einem Spiel bleiben und durch DLCs oder zusätzlichen Content die Spielzeit dann auch verlängern. Und da ist natürlich dann auch der Wunsch, mehr über dieses Spiel zu erfahren. Was ganz gut sind Bücher zu spielen. Comics laufen auch mal ganz gut. Wir hatten schon in den 80er Jahren Pac-Man, die Fernsehserie, aber das war alles so der Versuch, Spiel mit Narration zu versorgen, die das eigentlich nicht mitbringen. Inzwischen haben wir in Spielen doch narrative Strukturen ausreichend genug, um dort eigene Diegesen aufzubauen. So, ich bin gleich durch. Ich will Ihnen noch zwei wichtige Elemente vorstellen, mit denen man narrativ in Spielen unterbringt. Das eine sind die Cutscenes und das andere sind die Dialogsysteme. Die werden Ihnen soweit aber bekannt sein, nehme ich mal an, nur, dass wir sie mal entdeckt haben. Cutscenes beginnt mit Pac-Man. Hier ist er wieder. Der so nach zwei Leveln kriegen Sie halt diese kurze Animation, hat eher so den Comic Relief, also nach zweimal haben Sie, dann können Sie mal 10 Sekunden entspannen, ehe es dann wieder ins Labyrinth geht. Hat sich aber seitdem dann doch massiv entwickelt. Was unterscheidet man für Cutscene-Arten oder für Arten dieser Form der Narrativ im Spiel? Live-Action-Cutscenes, habe ich ja schon erwähnt, waren in den 90ern beliebt, als man mit CD-ROMs und später mit DVD-ROMs so viel Speicher den Spielern mitgeben konnte, dass es, man wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Speicher, so hat man ihn mit solchen Ausschnitten aus Filmen gefüllt. Hier Wing Commander 3 mit Mark Hamill, also niemand anders als Luke Skywalker, der dort in einem Spiel auftauchte, das eigentlich auch so ein B-Movie war gleichzeitig. Also sie haben hier durchaus auch Stars aus Kino oder Fernsehen, die dann in solchen Spielen auftauchten, oder Command & Conquer 4 mit sehr merkwürdigen Real-Life-Action-Cutscenes, die ihnen irgendwie die Missionen erklären. Das hat wieder abgenommen. Es gab da mal Quantum Break für die Xbox als Versuch, mit solchen Interactive Movies irgendwie nochmal ein Spiel zu machen, aber es passiert zu selten. Nicht zu selten, es passiert sehr selten, weil der Bruch zwischen Grafik, Ingame-Grafik und dieser Cutscene-Präsentation, der ist zu groß, dass man im Grunde genommen das Spiel nicht mehr auf die Cutscenes beziehen kann. Was inzwischen üblich ist, und das war auch schon in den 80ern, denken Sie an, na, Pac-Man war eigentlich das nicht, aber so in den 90ern war es dann üblich, pre-rendered Cutscenes zu machen. Pre-rendered heißt eben, sie benutzen nicht die Engine ihres Spiels, sondern sie nehmen halt irgendeine 3D-Engine und machen dann Film, aber es ist zumindest Computergrafik. Berüchtigt war Final Fantasy, die immer schon ganz fantastische Zwischensequenzen hatten, die aber nicht mit der Grafik im Spiel konkurrieren konnte, weil sie pre-rendered war. Also sie konnten sich für jedes Frame ein bisschen Zeit nehmen und mussten sich nicht mit der Engine rumschlagen. Hier sehen Sie es aus StarCraft 2, was einerseits schon klar erkennbare Computergrafik ist, auch mit den ganzen Einschränkungen. Also es hat nicht die Qualität jetzt unbedingt eines Animationsfilms aus der Zeit, aber Blizzard war immer schon bekannt für fantastische pre-rendered Cutscenes, ob das in StarCraft, in Diablo, in Warcraft war, in denen halt der Story-Arc vorangetrieben wird. Was anderes sind dann sogenannte In-Game-Cutscenes, auch bekannt als Machinima oder Machinima, weil Machinima sind eher so diese Fan-Productions, man nimmt eine Engine und dreht damit einen Film. Aber man kann es auch Machinima-Cutscenes nennen, in denen sie wirklich die Game-Engine benutzen, um etwas zu machen. Also hier sehen Sie auch aus StarCraft 2, so sähe das aus innerhalb der Game-Engine. Es gibt halt irgendwie eine spektakuläre Rettungsszene, wo dann so ein Raumschiff kommt, also so ein Battlecruiser kommt und irgendwie da aufräumt auf dem Boden damit. Und der Commander spricht dann auch mit Ihnen, okay, wir haben jetzt hier mal Platz geschaffen, sorgen Sie dafür, dass es jetzt weitergeht. Aber man hat das Gefühl, es hätte auch so in dem Spiel passieren können. Glad we made it in time, sir, now let's get your boys out of there. Genau, das ist so die Nachricht, die Horner da mitgibt. Und das wäre dann eine In-Game-Cutscene. Inzwischen ist es üblicher, weil die Grafik, also die Echtzeitgrafik ist inzwischen schon so gut, dass man zwar noch eine Pre-Rendered-Cutscene dazwischen setzen kann, aber die Kritik ist ja immer, boah, ja, also so der diegetische Bruch, beziehungsweise der immersive Bruch, so sieht die Welt doch gar nicht aus. Das kann man vermeiden, indem man eine In-Game-Cutscene benutzt und im Grunde genommen dem Spieler mal ganz kurz die Kamera aus der Hand nimmt und die Agency wegnimmt und die Geschichte weiterbringt. Also Uncharted oder auch Last of Us, die machen das ganz hervorragend. Man läuft, es gibt auch eine recht gut programmierte Kamera und dann plötzlich guckt die Kamera von vorne, es gibt eine kurze Dialogszene und dann geht es schon wieder weiter. Und man fühlt sich immer so zwischen Film und Spiel hin und her gezogen. Es gibt den Versuch, interaktive Cutscenes einzubauen, hier aus Fahrenheit. Jetzt ja neu, Detroit ist ja jetzt gerade rausgekommen, die weiterhin mit ihrem Verfahren arbeiten, dass sie innerhalb dieser Cutscene müssen sie schnell auf irgendeine Taste drücken. Sogenannte Quicktime-Events, bei denen heißt es dann Motion Physical Action Reaction, also man muss dann die Tür nach links und nach rechts öffnen, man muss irgendwas machen in dieser Szene und dann reagiert das Spiel darauf. Hier jetzt in Fahrenheit haben sie diese Dialogszene, Over the Shoulder Shot, und sie sind vorne rechts, die Polizeiagentin, und verhören diese Kellnerin. Und dann müssen sie halt, je nachdem, wann sie klicken, fragen sie nach dem Verdächtigen, sie fragen nach dem Opfer oder sie fragen die Figur über sich selber aus. Und das wäre alles sehr schön, wenn man nur diese Wahl hat, aber wenn sie es halt zu spät gedrückt haben, dann haben sie meistens die Gelegenheit, in diesem Spiel diese Frage nochmal zu stellen. Es wäre ja interessanter, sie haben die Wahl und dann müssen sie halt mit der Wahl leben. Aber das Spiel will ihnen ja auch keine Möglichkeiten verbauen. So, das ist eine interaktive Cutscene, aber ansonsten, sie haben keine Kontrolle über die Kamera, sie haben keine Kontrolle über die Figuren. Sie können nur sagen, wie soll die Cutscene an welcher Stelle weitergehen. Das ist, naja, ich habe ihn ja auch schon, habe ich ihn gezeigt, Dragon's Lair, wo sie dann halt immer irgendwie nach links oder nach rechts den Dirk da steuern müssen, damit er nicht von der Brücke fällt oder in eine seiner 1000 Todesanimationen geht, wird von Spielern nur so begrenzt gemocht, weil die Agency zu gering ist, um es sich wirklich als Spiel anzufühlen, der Zeitdruck dann aber auch wieder zu groß, um das entspannt jetzt in den Fernseh- oder Kinomodus gehen zu können. Und eigentlich ist Quantic Dream die einzige Firma, die das so intensiv seit vielen Jahren betreibt. Und in anderen Spielen taucht es eher selten auf. Beliebt sind die Scripted Sequence seit Half-Life 1 und Half-Life 2 damit begonnen hat. Scripted Sequence heißt, die Figuren bewegen sich, also gerade die NPCs bewegen sich nach Skript, also der Computer steuert die an, die Dialoge werden geführt, die führen im Prinzip eine Szene auf, wie im Theater, und sie können sich aber innerhalb dieser Szene frei bewegen. Es steht ihnen auch frei, die Szene zu verlassen und Teile des Dialogs zu verpassen. Und naja, wer macht denn das? Beim ersten Mal will man ja mitkriegen, was da passiert, beim zweiten Mal vielleicht nicht mehr, weil man schon gesehen hat. Und die spielerische Freiheit bleibt erhalten, wobei sie die NPCs ja nie irgendwie an ihrem Dialog hindern können. Sie können sich dazwischen stellen, sie können ja auch nicht wegschieben, sie werden von denen weggeschoben. Also es ist wirklich, das Spiel macht schon klar, wir haben jetzt hier gerade das Sagen. Wenn es dir nicht passt, dann geh da einfach raus. Aber was ist, dieses Spiel vertraut den Spielern insofern, dass sie sagen, aber wenn dann von hinten eine Stimme ruft, erwarten wir auch, dass du dich umdrehst. Dafür behältst du aber auch die Kamera. So, und das war, also den Streit gibt es ja bis heute, darf man Spielern vertrauen, wenn es um Plotpoints geht und um die Narration? Valve hat das gemacht, andere Spiele machen es nicht und sagen, nee, wir wollen, dass du das mitbekommst, deswegen zeigen wir dir mal, wie man mit der Kamera richtig umgeht, und du kannst jetzt auch nicht weggehen und du musst dir das auch anhören. Manchmal gibt es Skip-Cutscene, den Knopf manchmal nicht. Unterschiedlich nervig mag das dann sein. Und Scripted Sequence ist eigentlich eine sehr schöne, ein schöner Kompromiss dazwischen, und sehr viele Spiele gehen inzwischen auch dazu über. Haben Motion Capturing, wird das aufgezeichnet, also Half-Life noch nicht, aber heutzutage Motion Capturing, und sie können dabei einfach sich umschauen, sie können zum Teil auch weggehen. Sie können nur in der Regel diese Sequenzen nicht unterbrechen oder ändern. So, und das Letzte, also jetzt für diese Vorlesung, sind Dialogsysteme. Auch da gibt es verschiedene, die Sie kennen, erkennen und beschreiben können müssen. Danach gehen wir auch in die Pause. Also hier sehen Sie aus Mass Effect 3 den berühmten Story, wie heißt das, Wheel, das Dialog Wheel. Also Sie haben immer drei Möglichkeiten, zwischen denen Sie entscheiden können. Irgendwo zwischen nett, neutral und etwas autoritärer. Please help Samish oder release the body now. Oder Sie gehen goodbye irgendwie weg. Und dadurch charakterisieren sie ihre Figur und irgendwann reagieren die anderen auch. Wenn sie immer ein autoritärer Typ sind, dann irgendwann kriegen sie andere Dialogoptionen. So, aber das dauert eine Zeit, bis man da war. Wie kann man Dialoge vorgehen? Es gibt die nicht verzweigten Dialoge, die einfach so, das kennt man aus japanischen Spielen, so Click Space for Next Dialogue. Also dann wird im Grunde genommen wird Ihnen hier eine Geschichte vorgelesen. Warum gelesen und nicht erzählt? Naja, Internationalization, Sie müssen diese Texte können Sie sehr einfach übersetzen, wenn Sie eine internationale Fassung rausbringen. Mit Dialogen wäre es deutlich teurer, habe ich ja schon in der Audio-Sound-Vorlesung erwähnt. Und Sie klicken im Prinzip Teile der Geschichte weiter, die Sie lesen können. Spannender sind dann Dialogbäume, also verzweigte Dialoge, hier jetzt aus Dragon Age, was aber genauso funktioniert wie in Mass Effect. Sie sehen im Hintergrund halt so eine Dialogoption, aber Sie sehen auch Teile des Codes dahinter, beziehungsweise der Engine, dieser Dialog-Engine, dass Sie wirklich so einen Baum haben und Sie haben eine Dialogzeile, darunter verschiedene Optionen, die dann eingeblendet werden. Und je nachdem, welche Sie wählen, dann wird irgendwo anders halt die Fortsetzung gewählt. Und so würde man das dann auch als Autor vorschreiben müssen. Man muss ja auf jede Antwort, die ich gebe oder auf jede Frage, die ich stelle, muss das System ja irgendwie reagieren können. Und das wird unter anderem mit solchen Dialogbäumen vorbereitet. Und rechts sehen Sie dann bei Plots and Scripting, wenn ein bestimmtes Ereignis eintrifft oder der Spieler eine bestimmte Dialogoption gewählt hat, dann passiert was. Entweder kriegt er dann was oder der Dialog wird beendet und eine Quest wird gegeben oder in irgendeiner Form geschieht etwas in dieser Spielwelt. Sie müssen das jetzt nicht verstehen, was da im Einzelnen passiert. Ich will nur darauf hinweisen, dass es inzwischen bei der Spielentwicklung Tools gibt, mit denen Sie solche Dialogbäume und Ereignisse auch skripten können, damit Sie nicht mit irgend elendig vielen If, Else, Case, Switch-Abfragen da irgendwie hantieren müssen. Was man aus anderen Spielen kennt, sind Dialog-Hubs. Ein Dialog-Hub ist eine völlig unnatürliche Form der Gesprächsführung. Sie treffen auf einen NPC, so üblicherweise hier so den Händler oder hier ist der Alchemist oder in der Bar an den Barkeeper und können ihm eine Frage stellen oder mehrere. Hier 10 Handlungsoptionen in Planescape Torment, Dialogoptionen. Dann erzählt er ihnen was, geht sozusagen also in seinen Dialogbaum rein und wenn er fertig ist, landen sie wieder in dem Hub, also in diesem Zentrum und können dieselbe Frage nochmal stellen und wenn sie Pech haben, kriegen sie dann nochmal genau dieselbe Antwort oder sie stellen eine andere Frage. Da das Spiel aber nicht weiß, mit welcher Frage sie anfangen, es wollte ihnen ja das Gefühl geben, dass sie eine große Wahl haben, hat das auch kein Gedächtnis. Also wenn Sie ihm erst die Frage 8 stellen und dann die Frage 2, muss die Antwort genauso sein, als würden Sie erst 2 und dann 8 stellen, so dass er Ihnen entweder genau dasselbe nochmal in anderen Worten erzählt, so tut, als würde er Sie zum ersten Mal treffen, in keinster Weise durchblicken lässt, dass Sie doch gerade diesen Dialog schon mal geführt haben. Und das ist so eine Form, um Informationen zu bekommen, dem Spieler noch so ein Minimum an Interaktivität zu gönnen. Insbesondere, wenn Sie dann nach 2 Wochen Abstinenz wieder dahin kommen, müssen Sie das Ganze nochmal führen, weil Sie schon wieder alles vergessen haben. Und das entsteht so eine ganz unnatürliche Form. Das können Sie ja mal ausprobieren, so miteinander zu reden. Also das hält man nur 5 Minuten durch, weil man das Gefühl hat, das ist ja völlig zustandsfrei, dieser Dialog. Ist er ja auch, weil Sie dem Spieler nur mit Informationen versorgen wollen. Achso, was ist das Problem auch? Na, das Problem ist immer die gleiche Wortwahl, immer die gleichen Antworten. Ein Spiel, was es anders macht, ist The Sims, in dem sie einfach nur Themen ansprechen. Ask about day, ask about show, ask to be protected, ask to pillow fight. Also sie können so verschiedene Themen ansprechen. Das wird dann in Simlish vorgetragen. Und da gibt es irgendeine Reaktion. Was die sagen, weiß man nicht. Und welche Worte sie wählen und mit welchen grammatischen Strukturen sie rauskommen, hat den großen Vorteil, dass es keine Repetition gibt in den Dialogen. Es ist viel billiger in der Produktion, weil sie wieder nur Text produzieren müssen und Simlish sprechen die ja von alleine. Für den internationalen Markt ist das viel einfacher. Und die Spieler können halt wählen, was sie eigentlich sagen wollen, ohne zu wissen, wie sich das jetzt ausgestaltet. Hier ist eine ganz clevere Variante. Bei Mass Effect ist das Problem, sie wählen was aus und dann sagt er was völlig anderes. Also ask about irgendwas oder release the body now, dann sagt er vielleicht, also wenn ihr den nicht gleich rausrückt, dann werden wir hier mit aller Kraft angreifen. Und dann, so brutal wollte ich es gar nicht sagen. Das ist das Problem, wenn sie den Dialog auswählen, aber es wird dann in anderer gehalten, weil die Zeile zu kurz ist. Also es gibt durchaus die Probleme, die bei Dialogsystemen dann auch zu solchen immersiven Brüchen führen, weil sie das Gefühl haben, das wollte ich so nicht sagen, das bin nicht ich. Dann gibt es die Variante bei Online-Player. Hat man die Erfahrung gemacht, wenn man denen Chat zur Verfügung stellt, dann beschimpfen die sich auf übelste Art und Weise. Also die toxische Spieler-Community ist ja in manchen Spielen berüchtigt. Also League of Legends ist da ja ganz vorne. So, und was macht man, wenn man Spieler in Multiplayer-Spielen miteinander reden lassen will? Insbesondere auch noch in verschiedenen Sprachräumen, also wo dann Englisch nicht notwendigerweise die Standardkommunikation ist. Und eine Variante, die ganz gut funktioniert, ist die Gesten. In Dark Souls macht man das ja, dass sie also, sie haben so ein Repertoire an Gesten, die sie ausführen können. In Dark Souls auch, sie können ja so Sprüche auf dem Boden hinterlassen, so aus Satzbausteinen zusammengesetzt, die dann jeweils automatisch übersetzt werden in die Systemsprache der Mitspieler. Da entstehen also ganz merkwürdige Baukastensätze, die halt sich mit dem zufrieden geben müssen, was das Spiel ihnen anbietet. Und bei den Gesten auch. Sie können keine obszönen Gesten machen oder so richtig feindliche Gesten oder irgendwie abwertende, sondern halt begrüßen, verabschieden, winken, anbieten, praise the sun oder irgendwie was trinken. Aber sie haben nicht so viele Möglichkeiten, das komplette Repertoire der Körpersprache zu nutzen. Auch das ist eine Möglichkeit, die sie im Spiel finden. Und das Letzte, was inzwischen verschwunden ist weitgehend, sind die Parser. Also sie tippen Wörter ein und das Spiel interpretiert sie und reagiert darauf. Was früher Text-Adventures können mussten, aber das war eher so, nimm den Schlüssel und öffne die Tür. In Dialogsystemen haben wir das eigentlich nie. Facade hat es mal probiert, 2008 oder 2006, auch irgendwie das letzte Mal, dass es vernünftig funktioniert hat, wo sie wirklich beliebige Sätze eintippen konnten und die Figuren in der Szene reagierten darauf. Bleibt bis heute ein faszinierendes Spiel, weil es kaum umgesetzt würde. Ich hoffe tatsächlich, dass durch die KIs, die jetzt kommen, ich meine, wir haben ja jetzt durch Siris und Alexas und Cortanas haben wir ja verschiedene Assistenten, die auch vorgeben, dass sie gesprochene Sprache verstehen, dass wir irgendwann zu Spielen kommen, die wieder mit natürlicher Sprache arbeiten können. Manche Spiele haben das, so Rainbow Six hatte das, glaube ich, nee, Binary Domain, da haben die so ein Squadron, was sie befehligen, die können da mit so einem Mikrofon reinsprechen, sagen, hier, Staffel 3 geht nach links, ihr geht nach rechts. Also es gab so ein Vokabular von vielleicht 20 Wörtern, die dieses Spiel verstanden hat und damit konnten sie die NPCs befehligen. Hat aber nichts mit Dialogsystemen zu tun, sondern ist mehr so eine Sprachsteuerung. Dialogsysteme, die wirklich auf den Spieler reagieren, wo man das Gefühl hat, das System versteht auch, was ich da sage, auf die warten wir noch, aber ich sage ja immer, wir leben in spannenden Zeiten, was dieses Medium angeht und ich gehe davon aus, dass wir das auch noch erleben, dass Spiele wiederkommen, die vielleicht nicht mit Texteingabe, aber mit Spracheingabe darauf reagieren und die Spielwelt auch entsprechend mit Dialogoptionen ausstatten. So, das ist mal sehr lange die Narrationsvorlesung, aber es gibt so viel dazu zu erzählen. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause und dann setzen wir den historischen Teil fort.